Ja, hoffentlich trifft ihn der Blitz beim Scheißen und nicht wie bei Luther so knapp daneben irgendwie.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Erinnerst du dich noch daran, als noch Sommer war und es ganz viel geregnet hat? Da haben wir uns das letzte Mal gesehen und gesprochen.
Echt? Jetzt ist Herbst und es regnet ganz viel, gell?
Hm.
Naja, so ist es halt. Aber ey, Regen ist besser als kein Regen, hat man ja festgestellt im Sommer. Im heißen Sommer, da hättest du keine Zeit, ne? Da bist du nur hier in Urlaubsparadiesen abgewalkt.
Genau, die ganze Zeit. Aber jetzt ist ja der heiße Herbst. Und ja,
der deutsche Herbst.
Der deutsche, ja, der Herbst in Deutschland. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass die Begrifflichkeit heißer Herbst in Deutschland immer wieder benutzt wird. Das ist sozusagen so ein Recycle-Begriff.
Ach so, der deutsche Herbst kenne ich nur von der RAF. Ist ja auch so ein Begriff. Da so eine Häufung von Anschlägen, ich glaube der zweiten Generation.
Mhm.
Ja, ist auch so ein Begriff. Habe ich immer so, ich glaube, wenn ich mal eine Punkband gründen würde, das wäre ein ganz cooler Name. Also nicht, weil ich jetzt die RAF so toll finde, aber ich glaube, so deutscher Herbst ist eigentlich ein Schweineherbst. Gibt es auch ein cooles Album von Slime.
Schweineherbst, was bedeutet das?
Ich glaube, da spielen die eher so ein bisschen drauf an, so auf die Vergangenheitsbewältigung mit dem Dritten Reich und sowas. Darum geht es bei der Platte.
Also nehmen die den deutschen Herbst und ersetzen Deutsch durch Schwein quasi einfach? Oder?
Kann sein, ja. So Schweinefresserland. Ich weiß ja nicht, so ungefähr. Das weiß ich nicht. Müsste man mal die Slime-Jungs irgendwie fragen. Ist aber eine super Platte, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Komm im Deutschpunk sowieso direkt nach Schleimkeim. Slime. Irgendwie muss es da immer mit Schleim zu tun haben. Ich hab keine Ahnung. Aber die Deutschen haben es nun mal mit dem Herbst, ne? Ist ja dann auch bald November, der Schicksalsmonat der Deutschen. Mal schauen, was da am 9. November wieder passieren wird. Habe ich mich gestern gefragt, warum wurde die Wiedervereinigung eigentlich nicht am 9. November gemacht? Warum dieser 3. Oktober? Hm. Ist das irgendein Datum? Ich habe jetzt nicht gegoogelt oder so, aber jetzt so, wenn ich so in meinem Gehirnkrame nach geschichtlichen Ereignissen, 3. Oktober, ist das deutschlandmäßig irgendwie ein... Also weil für mich ist der deutsche Tag der Geschichte, ist der 9. November. Mauerfall, Novemberrevolution, klar, auch Hitlerputsch, die Pogrome war ja nicht nur schön in der deutschen Geschichte, der 9. November, aber warum der 3. Oktober?
Also das müssen wir jetzt einfach mal uns anschauen. Also das ist eine so gute Steilvorlage. Also 382 hat der oströmische Kaiser Theodosius den Vertrag mit den über die Donau geflüchteten Goten geschlossen.
Ach der, ja, das war mir völlig klar, dass du jetzt ankommst mit hier Ruprecht der Bucklige hat 1262 die Bulle zum Schweinehandel von Erfurt unterzeichnet oder
irgendwas. Ja, oder im 80-jährigen Krieg gelingt es den Geusen, ich habe keine Ahnung wer und wo das ist, gelingt es den Geusen, die seit dem 25. Mai von den Spaniern belagerte Stadt Leiden durch Fluten der umliegenden Polder zu befreien.
Mhm.
Was für eine Geschichte. Aber mit Deutschland finde ich jetzt gar nicht.
Der Erfurter Latrinensturz war auch nicht am 3. Oktober, ne?
Nee. Gemäß der Vereinbarung im Prager Frieden annektiert Preußen das im Deutschen Krieg besetzte Königreich Hannover.
Naja, ist ja immerhin, ne, mit dem englischen Königshaus verbandelt die Gegend, ist jetzt nicht so unbedeutend.
Mit dem von Benito Mussolini befohlenen Einmarsch italienischer Truppen in Äthiopien beginnt der Abessinenkrieg.
Benito Mussolini, ja, den hätten sie mal in Italien ein bisschen mehr aufarbeiten sollen, wenn man sich die Wahlergebnisse dort so anschaut.
Ja, schlimm. Schlimm. Wobei, ich muss ganz ehrlich gestehen, kanntest du die Person vorher schon? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
Die Dame? Nee, also
ich auch
also
nicht.
Vom Namen, den Namen oder? Hat man schon mal gehört irgendwie oder gelesen, aber war mir kein Begriff. Nee, also auch nicht, dass die im Begriff ist, die Wahl da sozusagen zu gewinnen oder so, war mir jetzt vor der Vorwahlberichterstattung nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen. Aber wie viel Nachkriegsregierung hatte Italien bis jetzt? 60 oder
alle 13 Monate eine, glaube ich.
Ja, ja, oder 70 oder irgend sowas. Also ist jetzt auch nicht so leicht, da den Überblick zu bewahren. Ne? Also da ist ja so eine Kontinuität in anderen Institutionen wie Mario Draghi oder so, ist da ja schon eine Wohltat im italienischen Zusammenhang. Aber also nochmal, um darauf zurückzukommen, 3. Oktober drängt sich jetzt nichts auf, warum das da unbedingt die deutsche Wiedervereinigung oder der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sein sollte.
Es ist wirklich kein Tag, wo irgendwas Deutsches passiert wäre.
Schon komisch, also, ne? Also, dass man da nicht den 9. November genommen hat.
Also, es ist eine berechtigte Frage, eine interessante Frage auch, aber vielleicht sind auch Menschen in der aktuellen Politik damals nicht so wie Wladimir Putin drauf bedacht gewesen, Daten mit irgendwelchen besonderen Symbolen aufzuladen. Kann ja auch sein, dass das in einem demokratischen Politikverständnis und Prozess vielleicht einfach nicht so gehandhabt.
Kann schon sein. Also es ist auch, na gut, bei der Wiedervereinigung selber jetzt denke ich nicht, aber das war damals natürlich auch eine Zeit, da kam es schon auch immer auf ein paar Wochen an in politischen Prozessen und so. Ne?
Ich denke also, nämlich auch, ich glaube, da wird einfach
dass Gas da bestimmte gegeben. Sachen irgendwie gekippt werden oder so, oder weiß man nicht. Also kann schon sein, dass man es so eilig hatte wie möglich. Ne? Man wusste ja auch nicht, wie lange Russland noch am Arsch ist und zu allem Ja und Amen sagt. Und die Franzosen und Engländer haben da eh so ein bisschen schief drauf geschielt. Es war damals, glaube ich, ja, also das muss man natürlich, Helmut Kohl als Historiker, das hat dann natürlich überblickt, dass das ein sehr, sehr kleines Zeitfenster ist, ne, in dem da die Weltkonstellation sowas überhaupt mal ermöglicht wieder.
Also. Aber Mike, da muss ich jetzt die Karte ziehen, ich war nicht dabei. Also wenn das jemand wissen kann, dann doch du in diesem Tandem hier.
Also ganz ehrlich, meine Erinnerung von der deutschen Wiedervereinigung ist, in dem kleinen Drecknest, in dem wir da gefeiert haben, haben vom 2. zum 3. Oktober in dem Dorfsaal, in dem da gefeiert wurde, hunderte Leute Heil Hitler gebrüllt um 24 Uhr. Das ist kein Scheiß.
Oh weh.
Oh das ist kein Scheiß, ach, so war ich hier Gott. Sitze, das weiß ich noch bis heute. So war die Jugend.
Und es hat sich nichts verändert.
So war die Jugendkultur im Osten. Also, ich weiß nicht, vielleicht hunderte Leute, vielleicht waren es 100 oder so. Ich will da jetzt nicht übertreiben, aber das habe ich wirklich als Bild, hat sich mir eingebrannt, ja. Also, natürlich wusste man da so im Bekanntenkreis sortiert, wer da stramm rechts ist und wer nicht oder so, aber wie viel und Leute das da auf einmal waren und da in dieser bierseligen Stimmung, das hat mich da schon geschockt. Also, selbst mit 12, 13 Jahren.
Also war das in Ostdeutschland ein Nationalismus auch, der das gefördert hat, dass man diese Wiedervereinigung wollte?
Nee, also ich glaube nicht, dass das jetzt die deutschen Werte irgendwie da von einem Wartburgfest oder irgendwelche burschenschaftlichen Ideale da vaterlandsmäßig vorangetragen wurden. Das ist einfach der Neonazismus, der sich da ab 88, 89, 90 da breit gemacht hat in Ostdeutschland. Und da hat man das dann eben einfach gefeiert. Das war dann eher wieder so Deutschtümelei, aber nicht im historischen Sinne irgendwie. Ne? Also das
ich war übrigens vorgestern an der Wartburg. Nicht auf der Wartburg, an der Wartburg.
Bist du nicht hochgekommen oder warum
war das? Ich bin durch die Drachenschlucht
gewandert. Ah, schön, schön. Bei dem Wetter ein bisschen feucht vielleicht, ne?
Nee, wir haben es ganz gut abgepasst.
Ah.
War schön, also quasi so Drachenschlucht und dann Landgrafenschlucht und dann wieder zurück.
Ach okay, seid ihr nicht oben über den Rennsteig. Wunderschöne Wanderung, kann ich nur jedem empfehlen, besonders im Sommer bei 40 Grad oder so ist das echt ein Geheimtipp. Also da ist es immer noch schön kühl dort.
Ja, eine richtige Klamm, durch die man da
ja, durch... Und, ja, und ja, hat man auch einen schönen Wartburgblick dann, ne? Wenn man dann den Berg ein bisschen hochgestümpelt ist. Coole Sache. Ja, wir war ja auch in Erfurt, große Veranstaltung zum Fest der Wiedervereinigung oder der Deutschen Einheit.
Deswegen hast du in Thüringen fast kein einziges Hotelzimmer mehr gekriegt. Das war 96% Auslastung. Es gab wirklich, also kein Witz,
okay.
Es gab Säcke im Stroh, hast du noch bekommen. Aber ich dachte mir, ich sehe schon aus wie Jesus, ich muss jetzt nicht noch nachmachen. So.
Musstest dich nicht in die Krippe legen, ne? In die Futterkrippe. Ja, Thüringen hat ja Vorsitz im Bundesrat gerade, deswegen, das richtet immer jedes Land aus, die Feierlichkeiten, die da gerade im Bundesrat, die... den Vorsitz hat. Fragte mich meine Frau auch gestern, hä, warum in Thüringen oder so, habe ich gesagt, Baby, das kann dir keiner beantworten, außer du bist vielleicht zufällig mit einem Staatsrechtler verheiratet.
Feier ich schon, wenn du das so gesagt hast.
Ja, also, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie sie geguckt hat. Also, boah, so, naja, komm, der verpisst dich Blick. Der verpisst dich Blick. Ja. Aber ja, und da war einiges los in Erfurt. Aber das war mir ein bisschen zu viel und war jetzt auch nicht so das Veranstaltungsspektrum für 2- bis 5-jährige Kinder. Ne? Also, dass ich da irgendwie hinömmel am Feiertag. Aber das hatte nichts mit der Deutschen Wiedervereinigung zu tun, dass du da in der Nähe der Wartburg rumgeschlichen bist, um da den Hauch der Geschichte aufzunehmen.
Nein, tatsächlich nicht. Also das war einfach, hat sich ergeben, einfach aufgrund der Tatsache, dass in Thüringen keine Hotelzimmer zur Verfügung standen. Ja. Ich aber einen Tag in Thüringer Wäldern verbringen wollte. Naja, und dann war es dann halt da.
Ja, so. Okay.
Man ist ja flexibel,
naja.
Und die Bäume sehen ja überall irgendwo ein bisschen auch gleich aus. So dann... wo man sich dann der Herbstlichkeit so ein bisschen ergibt.
Ja, im Fichtenwald.
Ich weiß nicht, ist es ja glücklicherweise nicht, ist ja ein Urwaldgebiet sogar.
Dort, ja, also, ich glaube, das sind viele.
Eine Totalreservation.
Na, das ist, glaube ich, nur der Hainich so richtig in Thüringen, also richtiger Urwald, der Nationalpark Hainich. Also es ist wirklich so
Laubmischwald. Um die Wartburg drumherum ist auch eine Totalreservation.
Ja, kann sein, ja. Das
also das wächst auch ganz gut zu.
Ja, ja,
also
deswegen, da sollten ja auch immer mal ein paar Windräder in die Nähe hin, in irgendwelche Sichtachsen oder so, da ist immer ganz schönes Gehaue dort um die Wartburg rum.
Und wie ist das Demonstrationsgeschehen in Erfurt gewesen?
Na gut, das war relativ freigeil. Ich glaube, in Gera war richtig was los. Also hier mit Bernd Höcke und hast du nicht gesehen. Ich glaube, hat sogar die Polizei, weil Veranstalterangaben sind da ja immer so ein bisschen Wunschkonzert, ne? Aber ich glaube, selbst die Polizei hat davon über 10.000 Teilnehmern gesprochen. Ne?
Wow, okay, krass. Okay. Weil in Halle war nicht so. Also da ist man anderes gewöhnt gewesen von den ganzen Infektionsschutzmaßnahmen, Gegnern. Ne? Es waren natürlich dieselben, die unterwegs waren. Ich habe mir das ja angeguckt. Aber es war Verhalten, war ja Feiertag, da hat man Besseres zu tun, als zu demonstrieren. Da ist der deutsche Revolutionär ja Pragmatiker.
Ja, wie gesagt, wegen schlechter Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt. das ist immer noch einer der treffendsten Sprüche. Aber Gera muss es ganz schön, also nicht gescherbelt haben oder irgendwie, aber da war wohl ordentlicher Auflauf, ne? Also ich wusste gar nicht, dass in Gera noch 10.000 Menschen leben.
Und jeder hat zwei Villen aus der Gründerzeit.
Ja, gibt es tatsächlich wirklich wunderschöne Häuser dort. Ne? Also nur schade, dass man dann mit dem, ich will jetzt Gera nicht total schlecht machen, um Gottes Willen. Da wohnen auch ein Haufen coole Leute, die ich kenne. Aber in manchen Ecken hat man schon nicht so richtig Lust. Ne? Wenn man tagsüber mal durch die Stadt läuft, also... Außer Physiotherapie-Termine und Apotheken.
Und mobile Altenpflegen, die da hin und her fahren, ist da relativ wenig. Ja. Und das Otto-Dix-Museum.
Ja. Unsere T-Shirt-Druckerei. Grüße an Under Pressure an dieser Stelle. Otto-Dix habe ich mir neulich, war neulich in der neuen Nationalgalerie. Da habe ich mal wieder Otto Dix gesehen, auch schon Weichen her. Fährt man als Thüringer dahin, um sich Lionel Feininger und Otto Dix anzugucken. Aber ja, war so ganz in Ordnung.
Aber wenn du Feininger sehen willst, dann kannst du auch nach Halle kommen.
Was ist denn da Feininger?
In der Moritzburg.
Ach so,
okay. Außerdem muss man ja auch sagen, dass Feininger seine bedeutendsten Werke ja in Halle verbrochen hat.
Also ganz ehrlich, ich habe im Museum of Modern Art und so weiter noch nichts von Halle gesehen. Da hängt Gelmerode 2 und solche, solche die er die Dörfer im Weimarer Land, die er da gemalt hat. Aber ich bin jetzt nicht der totale Feininger-Experte.
Also wenn du beispielsweise im Kunstbuch Feininger siehst, dann ist immer der Blick auf die Marktkirche von Halle. Das ist immer so das Exemplar. Mhm.
Okay. Nö, das war mir nicht bewusst.
Nö, ist ja auch überraschend, dass dem so ist. Ne? Da freut man sich ja in Halle, dass irgendjemand bedeutet,
dass man irgendwas gemacht hat. Dass in dieser Heidensteppe überhaupt eine Kirche steht, das ist jetzt wieder völlig neue Info.
Nein, zwei, das waren ja zwei. Die haben quasi zwei Kirchen, eine katholische und eine protestantische, zusammengelegt, nachdem es dann ja keine Katholiken hier mehr gab.
Ach so.
Ja, ja, genau. Die Marktkirche bei uns, die besteht eigentlich aus zwei Kirchen. Deswegen hat die vier Türme.
Ach, okay. Hm. Na gut, das war ja dann natürlich interessant für ihn, ja. Aber tolle Gemälde. Also selbst wenn ich auf, wie soll ich sagen, so angebauhausten Kubismus steht oder so, das ist trotzdem tolle Bilder.
Ja. Aber ich muss sagen, Feininger verstehe ich auch irgendwie. Also das ist schon am Rande dessen, was ich noch als erträglich für mich von meinem Kunstgefühl her.
Von der Komposition her total smooth und wirklich schön. Ist jetzt nicht mit, was weiß ich, Picasso oder Braque oder was weiß ich zu vergleichen. Aber gut, das ist ja jetzt hier nicht, dass wir hier bei Spotify in die Kunst Podcast-Sparte landen und da
ich Platz weiß gar nicht, wo machen. Wir überhaupt noch, ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt noch liegen.
Wir da überhaupt von noch unserer Sparte. Du bist ja mittlerweile, jetzt voll der Politik-Heini, oder? Also jetzt so in die Musiksparte, da stoßen wir jetzt wirklich überhaupt nicht mehr vor. Das sind ja nur noch so persönliche Geschmacksanklänge, die da bei uns mal mit Musik zu tun haben, oder?
Bedauerst du das?
Nö, Mike, überhaupt
nicht. Wollen wir unsere Exkursion wieder zurück in musikalische Gefilde?
Also, leiten? Wenn uns was kickt musikalisch, reden wir da ja auch drüber. Also da habe ich, glaube ich, gar keine Bedenken. Aber also, wenn ich mich ganz recht erinnere, in die graue Vor-Corona-Zeit, da hat ja auch mal was so konzipiert, hatten wir das ja schon auch eher so als so ein bisschen politischerer Podcast, oder? Also im Gegenteil, da war eher die Musik so dann der Schlenker irgendwie thematisch immer, ne?
Also ja, zwangsläufig, weil man sich ja dann halt irgendwie mit der Zukunft dieses Bereichs irgendwie beschäftigt hat. Generell muss man ja sagen, es ist ja nach wie vor alles katastrophal im Hinblick auf die Eventbranche. Und das ist ja auch ein Thema, also ich meine, eigentlich müssen wir es auch nochmal aufgreifen, weil es ist ja trotzdem unsere Heimatbranche.
Ja, ja, total. In dem
Sinne. Und es hat trotzdem, wie ist denn gerade so das Feeling für die Saison, jetzt die Konzertsaison? Wie wird dir das so angetragen von Kollegen und
Leuten, also, die für euch arbeiten oder so? Es ist so, also Sachen, die jetzt keinen großen Vorlauf haben, ne, wie so totale Underground-Sachen irgendwie, die auch so einen festen Fankreis haben, irgendwelche Clubs oder sowas, das funktioniert schon auch im totalen Underground, ne, muss man sagen.
So Schnips kommt rum.
Ja, ja, genau, so ungefähr, ne, heute ist geiles Wetter, also wo man auch eher so Veranstaltungen, auf die man spontan geht, ne, also ich bin jetzt hier in der Gerberstraße in Weimar, da hole ich mir jetzt nicht bei Event ein Ticket im Vorverkauf. Sowas haut schon hin, aber ich sag mal so, ab dem ambitionierten Amateurlevel, das ist für Bands und Veranstalter schon ganz schön scheiße. Ne? Und dann funktioniert es erst wieder ab einem relativ großen Level. Ne? Also da können schon Bands Touren durchziehen, ohne Geld zu verlieren und Geld dabei zu und verdienen dabei auch Geld, aber trotzdem ist es selbst bei den ganz großen Touren, die jetzt gerade durch Europa rollen, die hätten sonst 4.000, 5.000 Leute mehr in der Halle gehabt. Ne? Also das muss man schon ehrlich sagen. Also gerade eine Tour wie zum Beispiel jetzt Machine Head, Amon Amarth oder so, das ist alles cool, das sind ein Haufen Leute.
Ach stimmt, die sind gerade unterwegs.
Die haben schon Spaß oder so, aber trotzdem zu anderen Zeiten hätten die sicherlich tausende Leute mehr gehabt auf dem Konzert. Ne?
Meinst du, das ist eine Entwicklung, die jetzt dadurch, dass wir Inflation haben, dadurch, dass wir steigende Kosten für quasi alles, was mit Energie zu tun hat, und auch so ein bisschen die Zukunftsangst, die so ein bisschen grassiert, meinst du, dass das den Endpunkt setzt für diese Unterhaltungskultur, die wir, ich sag mal, die letzten Jahre so miterlebt haben und wo wir ein Teil davon waren?
Also ein Endpunkt, das kommt, ja, kommt drauf an, für wen, ne? So blöd, wie es klingt. Also es werden sicherlich einige Unternehmungen da auf der Strecke bleiben, ne? Sowohl künstlerisch als auch veranstaltungsmäßig oder veranstalterbranchenmäßig. Also das sicherlich, das bringen ja Zeiten der Rezession immer mit sich, ne? Und das ist ja jetzt gerade so dieses Problem für die Veranstaltungsbranche, dass das ja mit einer gesamtwirtschaftlichen Rezession auch noch zusammentrifft, ne? Also dass da das Geld ausgeben bei den Leuten, also dieses, boah, geil, es geht wieder los, das mützt sich halt nicht immer in Ticketverkäufe um, weil man eben die nächste Gasrechnung irgendwie im Nacken hat oder irgendeine Abschlagszahlung und da noch so gar nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt, ne? Das ist wahrscheinlich noch schädlicher als die ganz konkrete Info, okay, ich werde nächstes Jahr 500 Euro mehr für Energie ausgeben müssen, als nicht zu wissen, okay, muss ich 300 oder 3000 Euro mehr für Energie ausgeben. Das ist, glaube ich, noch viel schädlicher, ne? Als so eine, ja, also da ist die Erwartung einer Hiobsbotschaft noch viel, viel schlimmer als die Gewissheit selber, ne? Also
wie an der Börse.
Ja, genau. Also da werden ja, also im Vorverkauf werden ja auch Erwartungen gehandelt, ne? Und selbst ja, bei der Inflation könnte man ja auch von der anderen Seite sagen, naja, eigentlich, die verkaufen ja Tickets von einer Tour zu einem Preis, den sie vor 3 Jahren angekündigt haben. So billig kriege ich die Tickets nie wieder für die Band, ne? Das wäre ja eigentlich auch ein Anreiz, ein Ticket zu kaufen, ne? Wenn ich jetzt weiß, okay, das kostet 50 Euro in nächstes Jahr, wenn die eine neue Tour planen, dann muss ich locker 70 für ausgeben, ne? Hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass eigentlich, also wenn du dir jetzt Rammstein-Konzerttickets kaufst zum Beispiel und die müssen irgendwie verschoben werden, ist eine gute Wertanlage gegen die Inflation auf jeden Fall, ne? Also da, das wird auf jeden Fall nicht billiger, sowas. Aber das ist halt so ein Konglomerat, ne? Aus verschiedenen Gründen. Wirtschaftliche Unsicherheit, die Unsicherheit, ob Konzerte dann überhaupt stattfinden oder wie sie stattfinden. Wenn sie stattfinden, habe ich da Bock hinzugehen mit einem Mundschutz oder nicht? Oder bin ich vielleicht krank oder ist dann die Corona-Lage so schlimm, dass ich da jetzt keine Lust habe, mich in Menschenpulk zu begeben? Irgendwie.
Also das letzte Mal, dass ich in Halle drauf geguckt habe, ich glaube, man hat das jetzt abgeschafft mit den Inzidenzen. Mit Oktober, da war das straight auf dem Weg Richtung 500. Das Jahr davor war es irgendwie bei 35. Also ja, das wird die neue Grippe, habe ich so das Gefühl.
Man weiß es nicht, ne? Also doch kann ich gerade drüber lachen bei der Virusvariante, die da jetzt drüber unterwegs ist, aber wenn man sich bewusst macht, ich meine, es sterben immer noch so um die 100 Leute am Tag, ne, mit dem Coronavirus. Also da sind etliche dabei, die jetzt nicht unbedingt gestorben wären. Ne? Also deswegen, es ist schon auch nicht, ja. Aber es ist so ein Gewöhnungseffekt. Ja, aber was das für die Eventbranche bedeutet, schwierig. Ne? Also man zuckt dann natürlich schon zusammen, wenn so eine relativ große Band, ne, wie Eisbrecher oder zum Beispiel, wenn die eine Tour absagen oder verschieben wieder. Es ist dann schon... Das ist dann schon krass, ne?
Ja, die haben das ja abgesagt mit der Bekanntgabe dieser Maskenpflicht, ne?
Ja, also das fand war, ich ein, irgendwie fand, also waren, glaube ich, auch für einen Laien, wenn man sich das Statement mal durchliest, relativ erhellend auch, wie man so denkt auf Musikerseite, ne, und denken muss, also dass man in Zukunft wirklich nur noch so, kann passieren, dass man nur noch das Fenster so zwischen Ende April und Anfang Oktober für Konzerte hat, ne? Worst case könnte das natürlich sein. Klar, was für andere Motive da noch dahinter stehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt eine voll ausverkaufte Tour abgesagt hätten, ist auch fraglich, ne? Weiß ich nicht, aber.
Na, es ist ja, ihr Schlagzeuger ist wohl, glaube ich, auch gesundheitlich ein bisschen vorbelastet. So.
Kann sein. Also ich kenne die Jungs eigentlich nicht so, dass sie da, also die würden auch Tacheles reden, ne, wenn es jetzt wegen beschissener Ticketverkäufe wäre oder Fall. So.
Ich glaube auch nicht, dass das ein Thema ist.
So kenne ich die eigentlich. Ja. Ne, aber es gibt natürlich auch einen Haufen Bands, die dann irgendwelche anderen Gründe vorschieben, weil es natürlich, und das verstehe ich auch voll, das ist natürlich auch komplett die Hosen runterlassen und kein Ruhmesblatt, wenn man sagt, ey, scheiße, die Vorverkäufe sind so mies, unsere Band ist jetzt scheinbar gerade nicht so angesagt, dass die Leute trotzdem Tickets kaufen. Wir müssen die Tour irgendwie absagen, ne? Verstehe ich auch voll, wenn man da andere Gründe vorschiebt. Also, ja.
Naja, also trotz allem sind ja die Vorverkäufe schlechter. Also egal, wie beliebt du bist, du verkaufst trotzdem weniger.
Ja, ja, natürlich.
Das trifft ja alle so. Und das ist ja das Ding, was man sich dann irgendwie bewusst machen muss, dass es nicht an einem selbst gerade in dem Moment liegt, sondern eben an der Gesamtsituation. Ich glaube, da gibt es viele, die auch damit zu kämpfen haben, da ihr eigenes Standing irgendwie zu verstehen in der Situation. Also ich meine, ich bin jetzt ja beim Sternklang, bin ja auch an dem Punkt, dass ich ja letztes Jahr nun echt einiges draufgezahlt habe, also viel, und das jetzt aber weiter durchziehen werde. Aber wir müssen natürlich auch dieses Jahr dann gucken, wie wir das dann irgendwie gestemmt bekommen. Weil nochmal so ein Minus, das kann ich mir jetzt nicht erlauben.
Ja, natürlich,
klar. Muss man es quasi so ein bisschen die Erwartungen und den eigenen Rahmen, in dem man handelt, irgendwie auf die neue Normalität dann anpassen. Ne? Und wenn das jetzt ist, wie du meintest, mit der Rezession, dass es dann halt einfach so eine Gesundschrumpfung ist es ja nicht, eine Schrumpfung dann einfach stattfindet, die dann halt in einem spürbaren Prozentrahmen dann auch liegt, so dass man sich da einpendelt, dann kann man damit ja auch arbeiten. Nur der Rückfall ist dann halt dieser
Schmerzfaktor. Das ist ja genau das, was ich meinte, ne? Wenn man Gewissheit über Faktoren hat, kann man sich darauf einstellen, ne? Aber wenn es die Gewissheit eben nicht gibt, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? Dieses nicht berechnen können, weil das treibt einen ins Risiko und nicht kalkulierbares Risiko. Das ist, glaube ich, das Schlimmste für Unternehmen, was es gibt. Klar, aber das ist auch für viele Unternehmen jetzt auch eine Chance, ne, sich gegen Konkurrenz durchzusetzen, indem man da eine höhere Resilienz hat, ne, eins der Modeworte der letzten Jahre, als andere Unternehmungen. Absolut. Und zu allem und gefasst wird dieses Riesenstück Scheiße natürlich noch in eine Gesamtweltlage politischerseits, die natürlich auch keine gute Laune macht. Ne? Also von daher ist schwierig. Also auch für Bands schwierig. Ne? Also
es ist halt, also das Weltgeschehen ist irgendwie so am Trudeln. Ne? Es ist alles so stabil gewesen bis 2019, also relativ für uns gefühlt stabil. Und jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, dass man wieder in so eine ausgeglichene Lage zurückschwingt, nach dem, was jetzt in Europa jetzt eine neue Normalität geworden ist, an die wir uns auch gewöhnen müssen, meines Erachtens. Also wenn ich dann schon wieder so eine Schlagzeile lese wie Atomzug auf dem Weg nach in die Ukraine.
Und warst du ja bei Bild.de oder was?
Nee, das...
Das ist ein Atomzug. Ich dachte ja, immer, richtig, das ist eine Elektrolok. Genau. Es klingt so nach atombetriebener Superlok.
Es wohl tatsächlich einfach eine Einsatzgruppe für Atomwaffen in einem Zug. Warte, ich muss direkt mal gucken, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, es war die Zeit sogar, die das geschrieben hat. Nee, die Berliner Zeitung hatte das geschrieben.
Na gut, das ist ja jetzt... Die sind ja jetzt nicht frei von dem Verdacht, ein bisschen reißerisch zu formulieren, aber ich würde das auch überhaupt nicht irgendwie verharmlosen. Aber das ist natürlich rein militärisch jetzt keine irgendwie große neue Erkenntnis, dass es da Spezialeinheiten gibt, die...
Der Eisenbahnraketenkomplex. Krass. Kanntest du das?
Ein Eisenbahnraketenkomplex.
Ja.
Was heißt das?
War ein von der Sowjetunion in den frühen 1980er Jahren in Dienst gestellter Zug, welcher mit Interkontinentalraketen vom Typ RT-23 bewaffnet war. Gegenüber festen Silos hatten die Zugeinheiten den Vorteil, dass der Gegner nicht genau wissen konnte, wo sich diese gerade befanden. Also sowas ist das scheinbar. Mhm. Ich zeig dir mal das Bild. Das ist schon krass.
Mhm.
Völlig verrückt. Genau, da ist eine modernisierte Version gebaut worden bis 2020.
Ja, aber eine RT-23 ist schon ganz schöne alte Röhre, oder?
Nee, vom Typ RS-24 JARS. Das ist aktuell. Mhm. Ja, das ist hier Spekulation, ne? Das wollte ich nur mal kurz einwerfen, dass das natürlich Nachrichten sind, die so rumfliegen. Ich meine, gut, wenn es nur die die Nachrichten sind, die da rumfliegen. Aber weißt du, Mike, wir haben uns so lange nicht gesprochen, ich weiß gar nicht, auf welchen Themenkomplex ich jetzt aufspringen soll, dass wir darüber sprechen können, weil wir uns ja so allein
gelassen haben. Was beschäftigt dich gerade am meisten? Also du bist da wirklich, also wenn ich das so aus der Fernung wahrnehme, being Putin, ne? So würde ich jetzt bei dir quasi jetzt so drüber schreiben. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe da echt das Gefühl, du isst gerade Borscht zum Frühstück. so ungefähr, um das mal so klischeehaft zu formulieren. Zumindest habe ich den Eindruck, du weißt gerade mehr, wie der tickt, als ich. Deshalb würde ich da gerne mal ein bisschen drüber erfahren, was geht mit dem?
Ich glaube, niemand weiß, wie der tickt. Also das ist ja so das, was seit Kriegsbeginn spekuliert wird, ja, was ist davon Bluff, was ist real, was ist seine Hybris, was ist die Illusion, in der er sich selber befindet und welche Illusion versucht er zu bereiten, was, glaube ich, ziemlich offensichtlich mittlerweile ist, und das ist auch in seiner Rede jetzt wieder deutlich zutage gekommen, das war ja auch in seiner versteckten Kriegserklärung, mehr oder weniger ist dieser historische Anspruch. Also er hat sozusagen dieses historisierte, sage ich mal, historisierte
Fundament. Er hat so ein Sendungsbewusstsein, ne? Also wirklich so.
Na, es wirkt auf mich, jetzt mal als Laie gesagt, nachdem ich das alles so beobachtet habe, als ob er sich zum Herbst seines Lebens, vielleicht auch zum strengen Winter seines Lebens, da ist man sich ja auch schon wieder sehr uneinig, ob der Mann krank ist oder nicht, dass er sich selbst ein Monument setzen möchte, das über den Ex-Spitzel, der sein eigenes Land ausgeraubt hat, hinausgehen. Ja, und das halt eine historische Dimension hat. Das Ding ist aber, dass die Schritte, die er vorbereitet hat, um eben jetzt da zu sein, wo er ist, ja schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten, einem Jahrzehnt am Laufen sind. Ja, also seit mindestens 10 Jahren arbeitet der Propagandaapparat darauf hin, eben diesen imperialistischen Duktus den Leuten auch einzuimpfen. Der hat seine eigenen militärischen Programme für Kinder und Jugendliche quasi entwickelt. Die ganze ideologische Verarbeitung des Hasses gegen den Westen, die läuft ja auch schon seit Jahren. Und ich denke, ihm war nicht bewusst, dass er nicht in der Lage ist, da ein Momentum zu entwickeln. Also ich glaube, ihm fehlt das Momentum, von dem er jetzt seit Jahren gehofft hat, dass er es entwickeln könnte, mit dem, was er da aufgebaut hat. Und ein Fall, der den viele Analysten so sehen, ist, dass er von dem schieren Ausmaß der Korruption in der russischen Armee überrascht ist. Da gab es ja umfassende Modernisierungsprogramme, die aber scheinbar so mit Korruption unterwandert waren, dass da einfach wenig passiert ist. Und wenn man sich jetzt den Trainingszustand, den Ausrüstungszustand der Truppen anschaut, dann ist das genau das, was das widerspiegelt, ne? Dass die Befehlsketten nicht funktionieren, dass die ganze Art der Führung nicht modern ist. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum man in der Ukraine scheitert, weil man eben auf einen viel mobileren Gegner trifft, der eben in westlicher Kriegsführung und in Partisanentaktiken ausgebildet ist, und man da eben mit dem Anspruch einer mächtigen Landschlacht irgendwie da in den Krieg gezogen ist, weil am Ende des Tages ist halt auch die Frage, wieso zieht man mit 150.000 Mann Richtung einer Stadt, wenn man eigentlich das Ziel hat, die Führung loszuwerden. Also man unterwandert den kompletten Staatsapparat, was ja auch viele, viele Jahre in Anspruch genommen hat. Aber trotzdem sind die wiederum, die dann Informanten da sind oder Leute, die quasi an Kipppunkten postiert sind, die dann schlicht und ergreifend die Verteidigung des Landes durchführen hätten sollen, haben dann einfach das Geld genommen und gesagt, tschüss. So, also es ist Korruption auf so vielen Ebenen, eine falsche Vorstellung davon, wie man den Feind niederringt. Das historische Sendungsbewusstsein, der Wille, irgendwie eine Legacy zu haben. Ich glaube, das kommt da alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Aber das, was man daraus nicht ableiten kann, ist, wie geht das jetzt weiter? Weil wenn er jetzt vor den Trümmern dieser Agenda steht, die er ja so lange vorbereitet hat und die offensichtlich eine der wenigen Dinge sind, die überhaupt noch eine Rolle spielen für ihn, weil er ja sehr viel opfert dafür, also vor allen Dingen die Vitalität seines Landes. Also die Frage ist ja, wie reagiert man darauf vor den Trümmern seiner Entscheidung?
Ja, ne, das ist ja das Interessante, ne? Ich meine, das kann man im Nachhinein analysieren, aber diese ersten Schritte, die da vielleicht schon auf einer eigenen Agenda gegangen ist, ne, die sahen ja jetzt für uns aus der Entfernung, sieht das ja nicht erstmal nicht anders aus als die normale Sicherung von einem autokratischen Regime. Ne? Also das sind ja vor 10, 15 Jahren durchaus Schritte gewesen, die jetzt Orbán oder Erdogan oder so nicht anders machen. Ne? Also dass das aber nur die ersten Stufen auf einer vorgeschriebenen Eskalationsleiter waren oder so, das ist ja das Krasse, finde ich.
Ne? Es ist ja faszinierend, dass der ja jahrelang wirklich gut Schach gespielt hat gegen den Westen. Ne? Also wirklich so absolut smart, dass man den absolut, auch mit der Krim, mit der Krim hat durchgehen lassen, dass selbst Schwarz-Rot sich weiter hat abhängig machen lassen von den Gaslieferungen, obwohl das alles drumherum passiert ist.
Also und das ist, also wie gesagt, die Krim ist für mich nach wie vor echt der Elefant im Raum, ne? Über den niemand spricht. Also ich meine, da muss man doch auch mal Tacheles reden. Also ich habe das noch nirgendwo gelesen oder so, aber es ist doch auch, also für mich zumindest offensichtlich, dass die USA, der Westen, die komplette NATO, dass die Zelensky auch nicht über den Weg trauen. Ich meine, warum liefern die dem keine hochmodernen Kampfpanzer und so weiter? Weil die Angst haben, dass wenn er einen Donbass überrollt hat, dass es dann gegen die Krim geht. Ne? Da will die Krim, die Krim genauso befreien und dann pfeifst du den nicht mehr zurück. Ne?
Ja.
Dann pfeifst du den nicht mehr zurück und das ist das, worüber, also habe ich weniger Analysten oder überhaupt noch keinen drüber reden gehört, aber ich denke, dem Zelensky wird auch nicht vertraut, weil die Angst haben, dass der die Rückeroberung der Krim im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff nehmen wird, wenn er entsprechendes Waffenmaterial hat. Und die Eskalationsstufe, die will im Westen natürlich überhaupt keiner haben. Ne? Und deshalb ist, wird da immer so drumherum getänzelt.
Also ich finde das interessant, weil ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass das sowieso schon auf der Agenda steht, egal was sie für Material jetzt haben.
Für Zelensky ja, aber es ist rein, sag ich mal, militärtaktisch und von Kapazitäten her oder so, ist das natürlich ein Unterschied, ne? Ob du da mit dem Material oder dem Material losmarschierst. Ne?
Ich hatte jetzt eher gedacht, dass es um andere Gebietsgewinne geht außerhalb der Krim. Dass man Russland nicht noch weiter zurückdrängt in eigenes Territorium.
Nee, das denke ich nicht. Also ich denke, es geht wirklich um die Krim. Das ist für mich der Elefant, der da im Raum steht. Und da hat im Westen keiner Interesse dran, dass, ja, wie soll man sagen, ja schon ein Stück weit verfestigteres aus russischer Sicht Staatsgebiet dort angegriffen wird. Ne? Und ich denke, es ist auch für Putin in seiner Sichtweise ein Unterschied, ob da irgend so ein Marionettenheini im Donbass nochmal weggemetert wird oder ob da wirklich die Krim zurückerobert wird. Ne?
Ich finde das interessant, dass die Annexion dieser Gebiete im Donbass nicht stattfand. Also warum hat man das nicht erst gemacht, ein paar Jahre gewartet und dann einen Angriff gestartet, anstatt jetzt quasi zwei Schritte gleichzeitig zu machen, die also warum nicht die Verfestigung zuerst? Mit der er vermutlich sogar durchgekommen wäre.
Wahrscheinlich schon. Also jetzt rein auf der staatsrechtlichen Ebene, also es wäre auf diplomatischem Parkett geblieben. Absolut. Ne? Also das gebe ich dir recht. Aber ja, also das ist, glaube ich, mit dem Scheitern dieses Initialplanes von ihm begründet. Ne? Das ist, also ich denke nicht, dass da jetzt jemand nach einem Plan operiert, noch bei Putin. Und wie schätzt du das ein? Kommt es noch so sehr drauf an, wie Putin tickt? Hat er diese Machtfülle da noch, dass wirklich sein Wort, sein Go und sein No da total umgesetzt werden oder sind da mittlerweile Leute am Rollen? Das ist ja auch völlig zum Schaudern. Ne? Ich meine, da steht ja selbst der Führer der kommunistischen Partei im russischen Fernsehen und sagt, wir müssen da mit allen Mitteln draufhauen auf die Ukraine und noch viel, viel deutlicher und weniger verschachtelt als Putin. Ne? Also das ist ja nicht so, dass da irgendwo aus irgendeiner Ecke eine Stimme der Vernunft kommt, sowohl wie rechts und links, ne, in Russland. Also
eine gute Frage, über die ja auch sehr viel spekuliert wird. Also auf der einen Seite sterben ja ständig irgendwelche Leute auf ihren Yachten, weil sie die Treppe runterfallen, weil sie aus dem Fenster fallen, was man so kennt. Ne?
Krankenhausfenster sind generell immer ganz schlecht verschlossen.
Im Urlaub, im Wald, so, ne? So der russischste Tod von allen.
Beim Pilze sammeln.
Ja, ja. Hoffentlich war es auch ein Birkenwäldchen. Sonst, ist es nicht. Das ist so ein Bild, wo ich mir nicht sicher bin, ob das die Elite des Landes unter Kontrolle hält, dass er einfach Menschen verschwinden lässt, wenn sie ein Problem haben. Auf der anderen Seite zieht er natürlich jetzt auch kampfesbereite Truppen aus den Regionen ab, die nicht originär russisch sind. Ja, muss man ja auch sagen, ist ja im Endeffekt auch nur ein Kolonialreich Russland. Dass man da sozusagen lokale Aufstände verhindert, indem man die Männer einfach wegbringt an die Front. Ich denke, der Kipppunkt wäre, wenn Russland tatsächlich in Moskau und St. Petersburg hart durchmobilisieren müsste. Und dass dann die reiche und einflussreiche Elite des Landes direkt betreffen würde. Ich denke, das ist jetzt auch einer der Gründe, warum Putin sich Zeit lässt, beispielsweise ein Kriegsrecht oder so auszurufen. Dass alle in Ruhe das Land verlassen können, die wollen. Und dadurch vielleicht noch ein bisschen so das. Also ich habe oft gelesen, dass Putin innenpolitisch sehr bedacht vorgeht und deswegen so Sachen wie Mobilisierung sehr spät stattfinden, weil er weiß, was passiert, wenn, wenn die russische Elite jemanden loswerden will. Ist ja bei Jelzin ähnlich gewesen. Ich weiß natürlich nicht, ob die Elite tatsächlich noch eine Macht hat wie damals. So, keine Ahnung. Das ist alles unbekannt. Ich habe ein sehr interessantes Essay in der Foreign Affairs gelesen zum Thema Pessimismus bei staatlichen Entscheidungen. Also wie handelt ein Staat, der dem Pessimismus verfällt, versus wie handelt ein optimistischer Staat? Und so ein Beispiel dafür war eben die Doktrin Chinas in den 2000er Jahren versus die Doktrin Chinas in den 2010er Jahren. Ne? Also wo das Wirtschaftswachstum geringer ausfällt, die Zukunftsprognose dementsprechend schlechter mit der Bevölkerungssituation, Überalterung, die in ein paar Jahren oder Jahrzehnten ansteht. Also sozusagen, wenn der Ausblick auf die Zukunft von sie wird besser als jetzt zu sie wird vermutlich schlechter als jetzt sich wandelt. Und bei Putin ist ja dieser Punkt, die Stärke der NATO und das Heranrücken an, also das ist ja wirklich unbestrittenerweise der Grund, der ihn so ein bisschen vor sich hertreibt. Ja? Also das kann man sicherlich so sagen, was natürlich nicht die Schlussfolgerung nach sich zieht, dass man Putin deswegen hätte Bauchpinseln sollen. Ja? Das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ich denke, dementsprechend geht er auch irrationale Entscheidungen an. So. Aber ob da eine Elite ist, die das noch reguliert oder es regulieren kann, keine Ahnung.
Ja gut, Elite, das ist ja in dem Russland, was da jetzt geschaffen ist, meint ja auch wirklich nur Wirtschaftselite. Ne? Also Leute, ja, die da geldmäßig so viel zu sagen haben, dass sie da irgendwie noch irgendeinen Einfluss nehmen können. Also ich gebe da...
Na, und wenn du deine Armee-Funktionäre halt auch aus deinem Umkreis rekrutierst, der Shoigu ist ja auch kein Militär.
Nee.
Also du setzt halt an die Punkte, die da gefährlich werden können, setzt halt Leute, die nichts drauf haben oder keinen Rückhalt haben. Und dann können sie dir auch nicht gefährlich werden. Das ist halt so ein typisches Despoten.
Ja, natürlich, klar. Also am Ende sitzt du dann wie Hitler im Bunker nur noch von Ja-Sagern umgeben. Ne? Also das ist ja klar, das Bild drängt sich einem ja schon lange auf. Also ich gebe dir recht, mit Moskau, St. Petersburg, diese Großräume besonders interessant. Und da finde ich auch schade, dass da bis jetzt so Recherchen immer nicht so einen Fokus nehmen. Besonders interessant finde ich die Stadt Ekaterinburg in Russland, weil die sehr, sehr groß ist, eine sehr, sehr junge Stadt, studentisch geprägt, auch intellektuelle Eliten so vorhanden und so. Und Ich glaube, da wird nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so bevorzugt behandelt wie St. Petersburg und Moskau, propagandistisch und politisch und so weiter. Und ich glaube, da zeigen sich auch besonders große Risse. Ne? Also gerade in dieser großen Stadt, das wäre ich richtig, ist glaube ich auch eine Millionenstadt, da hat man schon viel wahrgenommen. Ne? Und wenn man da mal so verstecktere Meldungen irgendwo sieht, waren da auch besonders heftige Proteste von jungen Leuten, ne? Und von der Studentenschaft und so weiter. Was ich so ein bisschen mit Sorge betrachte, ist diese Teilmobilmachung oder was immer das da auch ist. Das wird vom Westen ja so einheitlich so als Zeichen der Schwäche, ne? So eine Art Offenbarungseid oder irgendwie. Aber mir hat es da wirklich richtig, richtig die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben, weil so eine Mobilmachung trägt natürlich auch den Krieg richtig ins Volk. Ne? Und da geht es jetzt um Truppen, die dann sicherlich, wenn man da jetzt noch einem Fitmachen redet und die Schlammsaison abwartet, ne? Die dann im Frühjahr richtig verheizt werden sollen.
Die ersten Truppen sind schon an der
Front. Ja, na gut, jetzt
vor der nur ein paar Tagen.
Ja gut, das sind jetzt Kampferfahrene, die da schon reingeworfen werden, wo noch ein bisschen was vor der Schlammsaison geregelt werden soll oder abgewehrt werden soll. Aber ich meine nur, da sind ja auch viele dabei, die irgendeinen Grundwehrdienst oder sowas geleistet haben, noch nominell in der Reserve sind, aber trotzdem erstmal wieder fit gemacht werden müssen, so halbwegs. Die sind dann im Frühjahr mit am Start, ne, und das trägt den Krieg ins russische Volk. Ne? Wenn dein Sohn an der Front ums Leben kommt, dann geht der russische Vater nicht auf den Platz und demonstriert, der geht auch an die Front. Und das macht diesen Krieg, bringt den halt vom Sofa ins Herz und in die Köpfe der Familien in Russland. Ne? Und das ist überhaupt keine positive ein Zeichen der Schwäche in dem Sinne oder so, sondern es ist halt wirklich einfach ein ganz großer Flächenbrand, ne? Eine Infektion, die da mit dem Volk im Volk stattfindet. Ne? Also bis jetzt konnten die immer sagen, ja, das ist nicht unser Krieg, was interessiert mich das da in der Ukraine oder irgendwie, aber wenn du dann eigene Opfer in der Familie hast, dann wird das schon wieder zu einem vaterländischen Krieg. Ne? Und das.
Ja, und das ist ja die Frage, kann Putin das drehen?
Putin das drehen und es kann zu einer enormen Kampfmoralsteigerung der Truppen führen. Ne? Also die ist jetzt natürlich durch die Generalmobilmachung alles andere als gegeben, oder durch die Teilmobilmachung, alles andere als gegeben. Aber das kann sich dann wirklich auch drehen, ne? Indem dann persönliche Kriegsgeschichten geschrieben werden und dann ist der Krieg auf einmal die Sache des russischen Volkes. Ne? Und das macht es dann noch verbitterter, noch grausamer.
Ja, was dafür spricht, dass es weiterhin ungemütlich bleibt für Putin, ist einfach gerade das Momentum der Ukraine, die ja wirklich in atemberaubendem Tempo vorstoßen aktuell. Das natürlich auch kein guter Punkt ist, um einzusteigen in den Krieg und an die Front zu gehen.
Aus Sicht des Soldaten jetzt.
Aus Sicht des russischen Soldaten. Ja. Die Versorgungssituation soll ja wohl auch nicht so.
Ja, ganz ehrlich, sein. Also wenn dir bei deiner Einberufung mitgeteilt wird, du möchtest schon mal bitte dein eigenes Verbandszeug in deinem eigenen Interesse mitbringen und was weiß ich und so weiter. Ne? Also dann.
Und du halt eine verrostete AK in der Hand gedrückt kriegst.
Ja.
Also ist besser als früher, wo zwei Mann einen Mosi Nagant gekriegt haben und der zweite quasi fünf Schuss.
Naja, klar.
Und los. Ja, also wie gesagt, das ist ja Orakeln. Das muss man ja auch sagen. Wir sitzen jetzt hier und mutmaßen Dinge, die man so mitbekommt auf Zuruf und mutmaßen irgendwelche psychologischen.
Ja gut, aber das ist keine Mutmaßung. Ne? Das war ja auch schon immer ein Mittel bei Generalmobilmachung oder so, ein gewünschter Seiteneffekt, dass dann mit den ersten Opferzahlen und so weiter, dann hat halt ein Ukrainer einen Russen umgebracht. Und das dreht sich nicht immer gegen den Herrschenden dann.
Aber bisher hat es sich halt noch nicht gedreht. Also bisher sieht es ja wirklich nicht so gut aus für Putin. Ne?
Nein. Ich rede ja auch von einer Perspektive. Ne? Also was da bedeutet, wenn du wirklich in Anführungsstrichen Unbeteiligte, keine Berufs- oder Vertragssoldaten an die Front schickst, sondern echt Reservisten oder wenn man den vielen Berichten Glauben schenken darf, auch Leute, die jetzt gar keine Reservisten sind, ne? Die da einen Einberufungsbefehl bekommen. Und da
scheinbar ist es in den, also so in Bereichen, also in den östlicheren Bereichen wohl eher eine Generalmobilmachung von den nicht nativen Russen.
Ja, ja, eben. Ja, deshalb hatte ich vorhin auch diesen Versprecher, weil da in den Gebieten, da ist kein System erkennbar, dass da irgendwelche, ne? Und ich denke, also so die Reservisten-Offiziersgilde und so weiter, die sind sowieso schon am Start. Ne? Also
Ich wollte gerade mal gucken, welche Kriege Russland eigentlich jemals gewonnen hat.
Ja, spontan fällt mir der Zweite Weltkrieg ein.
Ja, und dann noch, welche Kriege Russland einfach nur wegen sich selbst gewonnen hat.
Wie wegen sich selbst? Also,
na, weil Russland als Militärmacht so hervorragend funktioniert hat, ohne dass es Verbündete hatte, die ihm den Arsch gerettet haben. Der schwedisch-russische Krieg 1554 und der russisch-litauische Krieg und der russisch-krim-tatarische Krieg.
Finnland, Russland, finnisch-russische Krieg, das eine Jahr 1940, glaube ich, haben die Russen auch ganz schön eingesteckt. Das Jahr.
Ich glaube, sie haben trotzdem faktisch gewonnen.
Die Russen, ja.
Weil sie Gebiete ja annektiert haben.
Naja. Das Jahr, in dem der Biathlonsport erfunden wurde. finnische Scharfschützen auf Skiern. Naja.
Haben die nicht sogar von Japan mal aufs Maul gekriegt?
Russland? Ja, da hinten in der Ecke, da hat so ziemlich jeder von Japan mal aufs Maul gekriegt. Also Japan hat ja da jetzt auch keinen, wie soll man sagen, auch sehr imperialistisch gehandelt immer. Ne? Also Korea und China besonders, die können da ein Lied von singen.
Nee, Russland hat den gewonnen. Deswegen gehört denen ja die Sachalin-Halbinsel. Nee, doch nicht. Die haben die Hälfte von Sachalin an Japan abgetreten, so rum. Okay. War ich doch korrekt. Ja, ich denke mir nämlich immer nur, Russland hat halt Land und Truppen. Und deswegen gewinnt es halt Kriege nicht aufgrund militärischer Brillanz, sondern
natürlich.
Durch Verschleiß. Verschleiß ist das große Thema.
So richtig befasst habe ich mich da wirklich nur im Zweiten Weltkrieg, aber das war ja, Marschall Konev oder Marschall Schukow oder so, was die an Menschenmaterial verheizt haben, das ist natürlich kompletter Wahnsinn. Ne? Also wenn man sich da auch die Truppenstärken anschaut, ne? Wenn du zum Beispiel die Schlacht im Bogen von Kursk nimmst oder so, ne? Keine Ahnung, so 700.000, 800.000 Deutsche, so auf jeden Fall so unter 1 Million und Russland, keine Ahnung, 2,5 Millionen, wie viele da am Start waren und zwache Opferzahlen auf russischer Seite, ne? Und trotzdem natürlich in Geschichtsbüchern gewonnen die Schlacht. Das ist schon Wahnsinn, was da entgegengeworfen wird, einfach an, ja, den Feind im eigenen Blut ersäuft.
Was für ein Bild, boah.
Naja, es ist wirklich so, ne? Und deshalb ist ja auch, das ist auch eins der, und das ist Russland natürlich auch bewusst, das spielt auch eine Rolle in Putins Denken jetzt damit, dass diese ehemalige Weltmachtstellung der Sowjetunion, die war ja teuer erkauft mit Blut und Menschen. Also deshalb triggert das auch das russische Volk immer noch so. Also da gab es in der Generation unserer Eltern in Russland, da gab es niemanden, der zwei Großväter hatte oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist da wirklich selten. Und wenn, dann ist der Großvater mit so einem Teppich an Orden durch die Straße marschiert. Also das ist natürlich was Putin propagandistisch immer noch ausschlachten kann und eine Kuh, die er immer noch ins Feld führen kann. Ne? Absolut, weil das steckt in dieser Volksseele drin. Das war ein teuer erkaufter Sieg. Und das ist auch interessant, ich habe da mal eine Umfrage gesehen, das war von, ich weiß nicht mal von wem, aber es war ein angesehenes Politikinstitut, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Umfragen, wer die Hauptlast des Sieges über Nazi-Deutschland getragen hat. Und da war in Westdeutschland wie in Ostdeutschland, war man sich absolut einig, dass das die Sowjetunion gewesen ist. Und seit den 80er Jahren, 90er Jahren und auch bis heute geht das immer weiter zurück, dieses Bewusstsein, dass die Sowjetunion zu ganz großen Teilen diesen Sieg über Nazi-Deutschland mit bezahlt hat, ne, mit eigenen Menschenleben und so weiter. das ist vielen Leuten, besonders in Westdeutschland, auch gar nicht mehr bewusst. Ne? Also das ist die USA und die
Alliierten. Warum soll man da das
System, ja, und die, Feindes sozusagen. Und die westlichen Alliierten sind da die Befreier, ne? Aber das hat, klar, aber natürlich war da bei der, gerade für Länder, die in Anführungsstrichen befreit wurden, ne, wie Polen oder Ungarn und so weiter, für die war dann natürlich nicht alles schön, ne, mit der russischen Machtübernahme, um Gottes Willen. Das will ja keiner behaupten, aber den Sieg über Nazi-Deutschland hat hauptsächlich Russland errungen. Und das spielt aber im russischen Verständnis immer noch eine wahnsinnige Rolle. Und das ist ein Fund, mit dem Putin da immer noch wuchern kann bei den Leuten.
Mhm. Absolut. Aber Mike, hältst du manchmal noch inne und denkst du drüber nach, wie krass und schrecklich es eigentlich ist, dass man sich mittlerweile tagesaktuell über einen Krieg informiert, nicht im Hinblick auf Historisches oder im Hinblick auf, ach, da gibt es wieder eine Meldung aus so und so, sondern es wirklich eine ganz normale Stellung im eigenen persönlichen Wahrnehmen und Alltag einnimmt? Ich meine, ich habe ja die Balkankriege oder so nicht miterlebt.
Ich wollte gerade sagen, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht in so einen Whataboutism da kommt. Ne? Also nur weil ich mir dann im gleichen Moment denke, naja, als die NATO da auf dem völkerrechtswidrig auf dem Balkan aus guten Gründen, aber trotzdem völkerrechtswidrig dort angegriffen hat, das war noch näher dran. Ne, oder mindestens genauso nah dran, und damals hat man sich nicht so eine Waffe gemacht.
Da bin ich zu jung.
Ist auch eine andere Lebenssituation bei mir. Ne? Damals hatte ich keine Kinder, war viel jünger und so weiter. Das spielt ja auch irgendwie eine Rolle. Ne? Aber ich denke mir dann immer in dem Moment, dass dieser Krieg in unserem Alltag eine Rolle spielt, kann im Prinzip gar nicht anders sein, genauso wie jeder Krieg auf der Welt und jedes sinnlose Morden auf der Welt eigentlich in unserem Alltag eine Rolle spielen müsste, ne? Wenn man ein politischer Mensch ist. Und das ist ja immer gleich das, was da mitspringt. Nur weil dieser Krieg in unseren Alltag reinspielt, interessiert er uns, und 100 andere Kriege auf der Welt sind uns völlig scheißegal, die mindestens genauso ungerecht sind. Das ist ein Statement, was sicherlich jeder unterschreibt, und trotzdem muss man aufpassen, da nicht in so einen Whataboutism umzukippen. Ne? Aber das mache ich mir dann immer so bewusst.
Die Frage, die ich daran kopple, ist ja der Umstand, wie kann es sein, dass man das ja immer beobachtet? Also wenn man das Zeitgeschehen im Blick hat und weiß, was dort und dort passiert. Aber diese Nähe und die indirekte Involviertheit, muss man ja sagen, dann dieses Grimme mit sich bringt. Also, dass man es nicht nur konstatiert, sondern dass es einen Grimm mit so einer grimmen Kälte belegt, die einen irgendwie so das Herz umschließt, um es mal lyrisch zu umfassen.
Es rückt halt einfach viel näher an einen heran. Das ist halt das Ding, es wirkt sich für die Leute noch viel mehr aus. Also, und ganz ehrlich, hätten wir in Deutschland kein Energieproblem, ich glaube, den Leuten wäre das relativ egal, der Krieg in der Ukraine. Ganz ehrlich, weiten Teilen der Bevölkerung. Das glaube ich schon. Ich meine, schau doch auch mal dran, wo setzen jetzt die Populisten an, ne, bei diesem Ukraine-Krieg? Das ist die Angst vor dem Deutschen, Geld zu verlieren und Unbequemlichkeiten zu haben. Da geht es nicht um Völkermord, da geht es nicht um Folter, um völkerrechtswidrige Annexionen oder Angriffskriege, sondern da geht es einfach darum, was bedeutet der Krieg gerade für dich? Und da bedeutet, dass ich am Kotzen bin, weil ich 25 Euro für die Therme Eintritt bezahlt habe und mir das Wasser zu kalt ist. Das sind im Moment die Auswirkungen fürs deutsche Volk von diesem Krieg.
Wie resigniert man da nicht vor seinem Volk?
Ja, aber verstehst du, was ich meine? Aber es ist einfach so. Also da muss man ja auch mal Tacheles reden, ne?
Und deswegen haben dich die Balkankriege nicht so tangiert.
Wahrscheinlich, ja. Was heißt, hat mich nicht tangiert? Mich hat es als politischen Jugendlichen natürlich tangiert.
Auf einer theoretischen
Ebene. Auf einer theoretischen Ebene, die für mich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ne? Natürlich habe ich gemerkt, dass ich auf einmal mit Jungs Fußball gespielt habe, die einen Itch hinten am Namen hatten und so, ne, die Flüchtlingskinder waren. irgendwie. Ein Schwager von mir ist zum Beispiel zu der Zeit aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und so weiter, ne? Also es hat schon irgendwie eine Rolle gespielt, aber das ist ja jetzt nichts, was dich da direkt irgendwie interessiert. Genauso die Golfkriege, ne? Kann ich mich auch dran erinnern als Schulkind, als da die USA das erste Mal Saddam Hussein und so weiter angegriffen haben. Da ist schon von der Deutschen so eine Art Friedensbewegung bemerkbar gewesen. Ne? Haben Leute an der Tür geklingelt, haben Unterschriften gesammelt gegen diesen Krieg und so weiter. Und das hat aber im Bewusstsein der Leute nur insofern eine Rolle gespielt, als die Bild-Zeitung Angstschlagzeilen gedruckt hat, der Verrückte brennt die Ölfelder an, wahrscheinlich wird im Sommer bei uns auch der Himmel verdunkelt sein und solche Umweltschäden und so weiter. Das hat dann die Leute interessiert, auch wieder nur, weil es Auswirkungen auf den eigenen Alltag hätte haben können. Ne? Mhm. Wenn im Jemen die Leute abgeschlachtet werden oder so, das ist uns doch scheißegal. Da schicke ich unseren Bundeskanzler, unseren Bundeskanzler lieber da nochmal hin, ein paar Waffendeals machen und um Erdgas betteln. Oder nach Aserbaidschan, um unabhängig von einem Despoten zu werden, in Aserbaidschan vorstellig zu werden. Ne? Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das ist das, was mir da so durch den Kopf geht. Ne? Und andererseits, also ich habe da wirklich Momente, wo ich diesen Chill spüre, wo man denkt, Alter, wir waren seit Jahrzehnten, ich glaube, vielleicht, also ich weiß es nicht, aber vielleicht seit der Kuba-Krise bewussten die wieder so nah an einem Atomkrieg. Und andererseits ist das so unfassbar und so unreal, diese Gefahr, dass man es gar nicht wahrhaben will. Ne? Also das ist ja im Prinzip Fantasy-Stoff. Wenn man
du kannst drüber nachdenkt, ne? Mit dem Thema kannst du auch nicht arbeiten. Also wenn du die Möglichkeit Atomkrieg in irgendeine Berechnung mit einziehst, brauchst du nicht Pläne schmieden oder irgendwas, dann ist alles egal.
Dann ist alles
deswegen
egal.
Deswegen musst du es irgendwie rauskürzen. Also das ist so meine logische Schlussfolgerung. So, du musst es einfach
rauskriegen. Klingt sehr, sehr ingenieurtechnisch, aber ich glaube, wenn man strategisch denken will, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Natürlich, also weil das ist ja gerade das, wovor alle Angst haben, weil dass das nicht mehr rational ist bei Putin, ne? Weil das ist ja diese Logik, also wo man auch tragischerweise sagen muss, es hat Jahrzehnte den Weltfrieden gesichert, ne? Dieses Gleichgewicht des Schreckens, dass der eine gewusst hat, das ist das Ende.
Na, Mike, hätte die Ukraine die Atomraketen nicht abgegeben, 1999 oder so, wo wären wir da? Nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind.
Ja, aber die haben die Atomraketen jetzt nicht abgegeben, weil Russland so lieb drum gebeten hat, ne? Sondern weil der Westen die dahin gestupst hat. Ja. Weil damals war ja noch die Perspektive, dass Russland eher so ein Partner ist und nicht in irgendwelchen Krachrepubliken da Atomwaffen rumstehen sollten. Das ist ja das Ding. Und man muss sich natürlich auch immer bewusst machen, also da will ich jetzt nicht ins Horn von irgendwelchen AfD-Idioten stoßen oder so, aber man muss sich ja immer bewusst machen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wir in Deutschland immer noch, was Atomwaffen angeht, so eine Art Ukraine sind, ne? In dem alliierte Atomwaffen stationiert sind. Also wir sind da keine Unbeteiligten. Es sind auch Bundeswehr-Tornados fähig, Atombomben irgendwo hinzutragen. Das ist den Leuten, denke ich, auch nicht so bewusst.
Ja, also es ist, wie gesagt, für keine Seite irgendwie etwas gewonnen, wenn man diese Option auf dem Tisch liegen hat.
Nee, absolut nicht.
Und das ist das, was ich mir ganz naiv einbilde, dass jemand, der wie Putin jetzt diese historische Komponente in seinem, also als Leitmaxime hat, dass der ja nicht die Auslöschung seines eigenen Staates, seines eigenen Volkes, wie, keine Ahnung, wie rassistisch der Mann jetzt ist, aber auch dieser eigenen Rasse dann, ne, diese slawischen Rasse, die ja auch viel eine Rolle spielt bei diesem Verteidigungs- und Vereinigungsgedanken. Also das würde sich ja eigentlich ausschließen,
wenn man ganz das jetzt ehrlich, mal rational ich weiß nicht, ob du schon mal was von Adolf Hitler gehört hast.
Ja, 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 aber Hitler-Vergleiche, Mike, du weißt ganz genau, Hitler-Vergleiche ziehen nicht. Das, das, Das macht man einfach.
Was nicht, heißt, die ziehen nicht, aber zieh dir mal.
Du kannst alles mit Hitler vergleichen, wenn du es willst.
Zieh dir doch mal die letzte Radioansprache von Hitler rein.
Du kannst auch die Rede von Putin kannst du auch mit der Sportpalastrede von Goebbels vergleichen. Das ist eins zu eins dasselbe, bis auf die.
Man kann es vergleichen, aber es ist im Prinzip genau was komplett anderes. Es ist keine offene Kriegserklärung, es ist eine versteckte Kriegserklärung. Es ist doch im Prinzip genau das Gegenteil davon.
Nee, bei Sportpalastrede geht es ja um einen totalen Krieg. Ja. Also um die Einstimmung des Volkes sozusagen auf das über sich selbst hinausgehen, genau. Und alles zu opfern für den. Genau. Und das Einzige, was eigentlich fehlt von dem Handlungsstrang, ist, dass irgendjemand ihm frenetisch das Recht dazu gibt. Putin nimmt sich das Recht einfach nur.
Das und es sind keine versteckten Andeutungen, sondern Goebbels hat das Kind beim Namen genannt dort.
Ja.
Ne? Und
ja.
Hätte Goebbels damals Atomwaffen gehabt, hätte ja. Goebbels das nicht in Andeutungen belassen oder so, sondern hätte damals wahrscheinlich bei der Sportpalastrede auch in der Richtung Vollgas gegeben. Also natürlich kann man es vergleichen, aber ich meine nur, wenn jemand ein historisches Sendungsbewusstsein hat, schlägt diese Hybris auch in totalen Fatalismus um. Hm. Dass das Schwert der Geschichte einen gerichtet hat, man ist von allen betrogen worden, die widrigen Umstände, es sollte einfach noch nicht so weit sein, dass so ein Genius die Welt in eine neue Ära führt. Ne? Und in dieses Jammertal kann sich Putin mental auch begeben. Und dann opfert er sein ganzes Volk mit.
Aber seine Truppen, also es stehen ja keine Truppen auf russischen Grenzen vor seiner Machterlangung. Also ich denke, der ist noch etwas entfernt von diesem Fatalismus.
Ich sage nicht, dass er sich in diesem Fatalismus befindet, aber zu glauben, dass er nicht in der Lage wäre, das eigene Volk zu opfern, das halte ich für einen absoluten Trugschluss. Dieses historische Sendungsbewusstsein ist für mich eher ein Argument dafür als dagegen, dass er dazu fähig ist. Das wollte ich damit sagen. Also
ja, ich sind mal leider keine Psychologen, um das irgendwie zu durchdenken. Also wie das vielleicht zusammenhängen kann. Ne? Also warum so eine Ebene vielleicht mit dem anderen, keine Ahnung.
Ja, also ich weiß nicht, ob man da psychologisch, weil dann schwingt ja immer eher so dieses Psychiatrische dann schon mit, ne? Also bei einer psychologischen Analyse. Ich glaube, wenn man das eher historisch und soziologisch betrachtet, also denke ich, ist Putin durchaus in der Lage, da umzuschwenken und zu sagen, ey, fuck it, ich nehme alle mit. Ne? Und deshalb habe ich vorhin gefragt, wie sehr kommt es drauf an, wie Putin tickt in Russland?
Und das ist halt nichts, was man beantworten
kann. Gibt es Leute, die ihm da noch in den Arm fallen? Leute, die auch einen Koffer haben mit Raketencodes?
Ich dächte, es wäre so.
Ich glaube, es gibt drei Koffer, ja, und zwei braucht
man. Drei sogar?
Es gibt drei Koffer und zwei braucht man. Shoigu hat einen und noch irgend so ein Heini. Also jetzt, es waren auf jeden Fall, ich glaube, der oberste. Ich glaube, irgendein General noch oder so. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Shoigu und Putin. Schwierig. Also ich glaube, wenn der ganz am Ende ist, da ist dem alles scheißegal.
Aber Mike, vielleicht mal eine andere Frage. Was beschäftigt dich denn außer dieser Thematik gerade? Wir haben jetzt sehr viel Raum wieder.
Also es hat indirekt schon auch mit der Thematik zu tun, aber eher im Vergleich, weil also mich beschäftigt wirklich sehr, wie scheißegal der ökologische Zustand der Welt den Leuten ist im Vergleich zu diesen weltpolitischen Lagen. Ne? Also weil da ist schon lange ein Krieg und ein Massensterben am Start und was aber eben nicht so wahrnehmbar ist und das interessiert die Leute halt einen kompletten Fuchs. Ne? Also das frisst so richtig an mir rum. Also da habe ich wahrscheinlich noch mehr mit zu kämpfen als mit der Einsicht, dass die menschliche Rasse einfach nur ein kriegerischer Haufen Scheiße ist. Ne? Das ist ja keine neue Erkenntnis.
Wie bewertest du dahingehend die Politik der Bundesregierung aktuell?
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich meine, ne? Dass da eben dieses große Ganze komplett aus den Augen verloren wird, weil da eben um den momentanen Machterhalt, das Bestreben nach dem momentanen Machterhalt einfach versucht wird, da die alltäglichen Probleme
zu lösen. Aber ist es nicht vielmehr die Wahrung der Stabilität, wenn wir sehen, dass irgendwelche faschistoiden Wichser in Deutschland damit Zulauf bekommen, von links wie von rechts, von wem auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt, wenn sie alleine eben auf die bedingte, vor allen Dingen also politisch bedingte, aufgrund der Misswirtschaft oder politischen Fehlentscheidung der letzten Jahrzehnte, als auch aufgrund der geopolitischen Situation bedingten Inflation bzw. eben Steigerung der Energiekosten und Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort, dass aufgrund dessen schon Zulauf für antidemokratische Bewegungen zu verzeichnen ist, jetzt schon.
Du, ich sag ja nicht, dass man das nicht machen
ich
sollte,
bin da, ich bin aber da, ich bin da halt
ich verstehe nicht
in einem Widerstreit, weißt du?
Aber ich verstehe nicht, warum man deswegen Klausurtagung nächtelang, tagelang macht und keine Klausurtagung nächtelang, tagelang, weil 75% der Insekten verschwunden sind oder weil in Deutschland Leute in Sturmfluten verrecken. Mhm. Ne? Warum das dann nicht gemacht wird? Ne? Das meine ich. Also das ja, ist verstehe. Nur dieses Getriebene. Ne? Also dieses Getriebene Bar jeder Vision und jedem Auftrag, das Beste für dieses Land zu wollen. Ne? Das regt mich so auf. Und dass jemand wie Friedrich Merz, ne, dem ist das doch scheißegal, ob Oma Inge im Winter friert, weil sie kein Gas hat oder irgendwas. Der benutzt Oma Inges Angst nur und reitet da drauf rum und thematisiert das, um seine Agenda für BlackRock oder für sonst irgendwen irgendwann durchsetzen zu können, wenn er an der Macht ist. Ne? Diese Diskussionen sind nur Mittel zum Machterhalt und nicht final gedacht zum Ziel hin etwas Besseren. Ne?
Also, Mike, du sagst das gerade so, als ob dir das gerade erst aufgefallen wäre.
Nein, aber weil du mich fragst, was mich gerade beschäftigt.
Ich finde das faszinierend, dass die Resignation immer noch nicht da ist, sondern immer noch diese Wut. Weil ich fühle so langsam die Resignation in mir aufsteigen vor diesem Zirkus.
Es ist ja, natürlich, aber davor musst du dich aber in Acht nehmen, ne? Weil das ist ja genau das, was es bezwecken soll. Dass das deutsche Volk ist in Resignierte und in Wutbürger unterteilt und beide kriegen nichts auf das Gleis gestellt, was die Macht derjenigen, die dich resignieren lassen oder wütend machen, irgendwie gefährden könnte. Das ist ja das Prinzip. Ein konstruktives, kritisches Denken zu bewahren in der Zeit, das ist genau das, was niemand will. Ne? Und mich regt halt eben besonders auf, dass dass Populisten mittlerweile Populisten bekämpfen und nicht ein Willy Brandt, ein Franz Josef Strauß oder irgendwie sowas, sondern wirklich nur noch Populismus gegen Populismus steht, ne? Und selbst in der Regierung Populismus am Start
ist. Wenn du Feuer mit Feuer bekämpfst, brennt trotzdem alles nieder, ne? Da ist egal, welche Flamme.
Ja, absolut. Ja, an eye for an eye will make the whole world blind. Ne?
Das mag ich nicht.
Selbst Parteien wie die Grünen oder so in absoluten Stress- und Ausnahmesituationen, in denen ja gerade Dogmen und ideologische Grundfesten eine Orientierung geben sollten, sich um diesen Scheiß kümmern. Das finde ich, kann einen echt wütend machen oder resignieren lassen. Ich verstehe das, aber so weit darf es da eben nicht kommen. Also das beschäftigt mich gerade wahnsinnig, dass man so in diesem alltäglichen Scheiß, in diesem alltäglichen weltpolitischen Wahnsinn gefangen ist und da die anderen Katastrophen komplett aus dem Blick verliert. Ne? Und dass da mittlerweile völlig scheißegal ist, wie viel Treibhausgas wieder irgendwo hochgeballert wird und wie viele Arten aussterben und dass es in Deutschland demnächst noch nicht mal mehr einen Feldhamster geben wird oder irgendwie sowas, weißt du? Also das ist, ja, traurig.
Ich weiß auch nicht, was ich da entgegnen soll dazu. Weil im Endeffekt, man hatte so dieses Momentum die letzten Jahre, wo man gemerkt hat, dass zumindest ein bisschen Druck auf dem Kessel drauf war. Ob das jetzt politisch sich so weitergetragen hat, keine Ahnung. Aber seit 2019 oder 2020, wo jeder wieder in seinen neuen Biedermeier zurückgefallen ist. Und jetzt auch dadurch, dass mit der sehr nahen Eskalation in Europa auch der Fokus sich wieder verändert hat. Also ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer der Fridays for Future Pressesprecherin und die ist gerade, wo waren das, in Tunesien auf so einer Klimakonferenz gewesen mit afrikanischen Staaten, quasi Vertretern aus afrikanischen Staaten, wo es quasi mal mit dem Fokus auf Afrika war, quasi ohne die privilegierten weißen Europäer im Endeffekt. Was sie an Fridays for Future auch kritisiert, dass halt alle, die da unterwegs sind, halt irgendwelche privilegierten Kiddies sind, die eigentlich gar nicht wissen, was genau abgeht. Man sich auch da wieder eher auf dieses an diesem Status aufgeilt und weniger die verändernde Arbeit leistet. Ja, also dass sie die Angst hat, dass bei Fridays for Future halt viel auch aufgrund von Status und Öffentlichkeit und so weiter und so fort dabei sind und das eigentlich wichtig wäre, das Problem zu verstehen und anzugehen. Und da klingt halt sehr raus, dass man selbst in den Bewegungen, wo man eigentlich die entsprechenden Fragestellungen stellt und aufgreift, dass sich da halt relativ wenig verändern lässt, weil die Menschen, die dann Gehör finden, viel zu oft dann vereinnahmt werden von Status und eigener Möglichkeit. So diese Korrumpiertheit, das will ich jetzt gar nicht im Zusammenhang mit Fridays for Future so sagen, ich meine jetzt nur als genereller Komplex.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ne, sobald du quasi als Freiheitskämpfer ein Star geworden bist, dass du dich dann eher mit deinem Stardom beschäftigst als mit dem eigentlichen Thema. Und das auch nochmal so ein Problem ist, dass dem die Menschheit anheimgefallen ist. Dass sozusagen dieser revolutionäre Kampfgeist, den man am Anfang verspüren mag, sich dann irgendwann in verläuft.
Ja, also Eitelkeit hat die größten Revolutionen schon in die Knie gezwungen. Absolut, also weil gerade diese Korrumpiertheit und Eitelkeit ja eine Eigenschaft der Sachen, die du bekämpfst, deren Problem ist das nicht. Ne? Weil das sind ja gerade die Mittel der Konterrevolution sozusagen. Ne? Aber wenn die Revolution dessen anheimfällt, das ist ein ganz großes Problem. Absolut, also aller Revolutionäre, aber das ist auch ein sehr, sehr menschliches Problem.
Ich denke, die Menschen verstehen nach wie vor nicht, dass es keine Klimakatastrophe ist, sondern eine Menschheitskatastrophe. Dass die Menschheit sich selbst abschafft. Ja, das ist natürlich für die Ökosysteme und für alles möglich ist das schrecklich.
Das sag ich ja auch immer, ja.
Der Egoismus des Menschen müsste da irgendwie mal getriggert werden. Leute, viel Spaß mit eurer Villa auf Sylt, aber ich habe schlechte Nachrichten für euch.
Die Menschen haben, ja, das ist ja das, was ich immer sage, die Menschen kapieren einfach nicht. Also ich sehe es ja an, wenn ich da in bestimmten Talkrunden, Interviews oder irgendwas das Wort Artensterben ins Spiel bringe, da geht bei vielen dann sofort der Laden runter. Aber denen ist nicht bewusst, dass sie mittendrin in diesem Artensterben sind, dass die Homo sapiens auch nur eine Art ist. Ne? Und das ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. Ne? Also das ist wahrscheinlich schwieriger ist, eine bestimmte Kakerlakenart aussterben zu lassen als ein Homo sapiens. Das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst. Also und das ist auch noch nicht angekommen. Und das sieht man auch in diesen ganzen Diskussionen, die da Fridays for Future gegenüber gebracht werden. Ne? Da wird sonst wie rüber diskutiert, ob da nun Frau Neubauer ein Rich Kid ist oder irgendwas. Da sage ich immer, ja, sind wir jetzt schon wieder so weit, dass die Herkunft von jemandem eine Rolle spielt? Ne? Würde thematisiert werden, dass der aus irgendeinem Assi-Haushalt von geschiedenen Eltern kommt oder so, würde jeder drauf rumreiten. Ne?
Es ist egal, genau, Hauptsache Atomine.
Aber dass sie vielleicht aus besseren Verhältnissen kommt, das ist auf einmal ein Gegenargument. Kann die deshalb keine richtige Meinung haben oder irgendwas?
Atomine. Ne?
Also, ja, Atomine, ganz genau. Argumentum Atomine. Und das ist... Also finde ich, aber das sind immer die gleichen Mechanismen, die dann eben von der in Anführungsstrichen Konterrevolution effektiv ins Feld gebracht werden. Und mich kotzt das einfach an, dass in Gera 10.000 Idioten gegen die Politik der Regierung demonstrieren, deshalb alle komplett in Aufruhr sind und es scheißegal ist, wenn hunderttausende junge Leute auf die Straße gehen und für ihre Zukunft diskutieren und das treibt die Politik nicht vor sich her. Das ist für mich unsäglich. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir haben.
Das ist halt die Frage, wer hat mehr Macht in diesem System und junge Menschen offensichtlich gar nicht und deswegen...
Genau. Deshalb kannst du lange drauf warten, dass das Wahlalter auf 16 runtergesetzt
wird. Genau, deswegen werden die Renten schön erhoben.
Genau, also das ist ja, wo die Reise hingeht, ist ja jetzt zum Beispiel in Brasilien ganz besonders eindrücklich, ne? Also dass wirklich ein paar Wochen vor der Wahl Bolsonaro da die Sozialhilfe 50% anhebt und Taxifahrern ein extra Geld bezahlt, ne? Weil ja ein Taxifahrer da noch jeden Gast dann extra volllabert, wie gut es ihm gerade geht mit Bolsonaro und so weiter. Also das ist ja, das sind ja dort Verhältnisse, die das, die demaskiert so funktionieren, wie es hier auch funktioniert eigentlich, ne? Aber dort eben ohne diesen Schamschleier, der da drüber hängt.
Also faszinierend, ne? Dass es in Deutschland diesen Schamschleier gibt, ne? Das fand ich in der letzten Böhmermann-Sendung so faszinierend, dass nochmal diesen Lobbyismus nochmal ganz offenkundig als Korruption zu demaskieren, dass das in Deutschland halt alles so Understatement ist. Mhm. Dass Korruption Understatement ist, dass Wählermanipulation Understatement ist, dass,
Ja klar, und Lobbyismus funktioniert eben mit Geld. Ne? Es wird ja auch Lobbyismus betrieben. Es gibt ja auch einen Haufen Lobbyvereine, die in Anführungsstrichen gute Sachen wollen. Ne? Also Umweltverbände, Naturschützer, Menschenrechtler und so weiter, die betreiben natürlich auch.
Das interessiert ja keinen.
Das interessiert dort keinen, aber die betreiben auch Lobbyarbeit. Ne? Aber die holen dich natürlich nicht mit Mercedes ab und verteilen teure Werbegeschenke irgendwie. Also du kannst in Berlin mit Transparency International so eine Stadttour machen, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, vor längerer Zeit. Und da klapperst du die ganzen Lobbybüros ab. Ne? Also das ist echt, da ist die Remzma-Stiftung und dort ist...
Sag mal, ist das eigentlich dieselbe Remzma wie von Fridays for Future?
Nee, ich meine nur, und dort ist VW und dort ist die Automobilindustrie, da ist der Verband der Automatenwirtschaft, hier ist der Deutsche Bauernverband und so weiter.
Die Automatenwirtschaft.
Die sind mächtiger als du denkst. Das ist nee,
wir haben hier in Halle sitzt die Glücksspielkontrolle.
Die haben ihren Laden komplett im Griff, ne? Und genauso Deutsche Bauernverband und so weiter. Da kannst du dir die ganzen Hotspots da und das ist natürlich, je näher du da an den Reichstag kommst, umso exklusiver wird es natürlich, ne? Und in den ganzen, wie soll man sagen, angentrifizierten Hippie-Vierteln oder so, wo die Menschenrechtsorganisationen sind, so, da verirrt sich dann nur noch selten ein Politiker hin, ne? Jetzt wo der Ströbele tot ist. Also das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Da kann man das direkt auf einem Stadtplan räumlich fassen.
Ja, wie viele Minuten braucht wer zum
genau, was Lobbyismus an der Grenze zur Korruption bedeutet, ne? Also, und das ist schon, also man sieht das auch, das ist auch ganz offen Teil, und das will ich jetzt gar nicht negativ bemerken, aber das muss auch vielen Leuten bewusst sein, Gesetzesentwürfe, Verordnungsentwürfe werden an Interessenverbände zum Statement geschickt. Und da kommen Rückmeldungen, was
cool und teilweise ist, ausgearbeitet,
was schlecht ist. Und da werden teilweise Formulierungen auch übernommen, weil die Referenten gerade keine Zeit haben oder einfach da Copy-Paste, weil das schon in Ordnung ist.
Ja, man muss ja auch repräsentieren als Politiker. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man
absolut, sich da nein, und ich das ist auch nicht immer negativ. Ich bin mir nur absolut bewusst, dass den meisten Leuten das nicht bewusst ist, dass es so läuft. Und du kannst in bestimmten Gesetzestexten, kannst du wirklich Lobbytexte wiederfinden. Ne? Das ist.
Da gibt es ja immer wieder Berichterstattung darüber, da gibt es ja immer wieder Enthüllungen. Hier, schaut mal, da haben wir E-Mails zugespielt bekommen, wo der Text 1:1 übernommen wurde und so ein Kram. Ne? Und es wird immer wieder aufgegriffen und niemanden interessiert.
Ja, wen interessieren schon Gesetzestexte, wenn du das nicht gerade wie ich studieren musstest? Also ganz im Ernst.
Aber ist das der Hintergrund, warum du dich in diese Richtung bewegt hast?
Das war für mich als junger Mensch bei der Entscheidung, Jura zu studieren, ja, war ganz eindeutig einer der Gründe. Dass das eine Ebene war, auf der ich nicht mit mir verfahren lassen wollte, sondern wo ich selber Ahnung haben wollte. Also mir war damals schon bewusst, was das ist ja eine der menschlichsten Konstruktionen, die es gibt, das Recht. Ne? Also Normgeltung, Normsetzung, Normbefolgung und so weiter. das war mir schon, also da kann man Soziologie und Psychologie hin und her studieren irgendwie, aber wie Recht funktioniert, wie das gemacht wird und so, das ist schon auch eine ganz große Funktionsweise, besonders des deutschen Menschen. Gibt es natürlich auch noch Unterschiede, wenn man da so in der EU mal schaut, aber das war einer der Gründe auf jeden Fall, ja. Weil letztendlich ist ja alles, was irgendwie an Konsens, an Verhandlungen menschlicherseits irgendwie mal funktionieren soll und festgemacht werden soll, wird in Recht gegossen, im weitesten Sinne. Also auch Normen, selbst Normen, die nicht niedergeschrieben sind. Das ist schon interessant. Also Regeln befolgen ist zutiefst menschlich und Regeln zu setzen.
Und Regeln zu umgehen.
Und Regeln zu umgehen, das ist juristisch, das ist nicht menschlich. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also man.
Ja, nee, ich verstehe, nee, versteh auch den Ansatz sehr. So, also ich bin von meinem Typus her bin ich jetzt nicht so ein Detailfreund. Hm. Das ist, glaube ich, also das steht mir der Juristerei irgendwie im Wege. Hm. Also meine Geduld ist, ich habe zu wenig Geduld für das Thema. Aber ich find's trotzdem faszinierend.
Also wenn man es auf wirtschaftlich runterbrechen würde, wärst du eher ein Volkswirtschaftler und kein Betriebswirtschaftler sozusagen. Also eher so im großen Ganzen siehst du das eher.
Ja, irgendwie schon ja, so. Ne? Also lieber solche Räder drehen, ne? als kleine Stellschrauben ziehen.
Naja, ich verstehe, was du meinst.
Ja. So, also ich weiß, dass das jetzt nicht positiv ist, aber es braucht, glaube ich, beides.
Ich glaube, das braucht beides, absolut. Bewegung. Absolut, vor allem.
Und deswegen funktioniert dieser Podcast so gut. Nee. Ich drehe immer die großen Räder und du stellst dann die Schrauben, dass es dann funktioniert.
Ja, ja, ich bin das kleinkarierte Arschloch. Mit der Rolle habe ich mich dann schon abgefunden, klar. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, wir kommen da nicht drum rum. War das nicht ein James-Bond-Moment für dich, dass da einfach scheiß Pipelines in die Luft gejagt werden?
Fuck, ja, ja, also wirklich. Also wirklich. Ich muss auch sagen, ich habe nach wie vor, bin ich völlig ratlos.
Ich auch,
bei komplett. Diesem Thema, weil es keinen Sinn macht.
Es ergibt gar keinen Sinn. Also mir ist klar, ne? Also wäre ich Wladimir Putin und ich hätte jetzt mal Bock, eine Pipeline in den Arsch zu machen. Also ich würde genau die nehmen, weil da wäre mir außer den Deutschen vielleicht keiner böse.
Ja.
Da hast du ja keine Konsequenzen zu befolgen. Ist ja jetzt nicht so, dass da in den USA jemand auf die Barrikaden geht und sagt, ey, was hast du gemacht? Ne? Sondern.
Aber was bringt das? Also, die haben jetzt ein Strukturprogramm in die Luft gejagt, das wie viel Milliarden gekostet hat?
Ich weiß nicht, aber.
Das jetzt kaputt. Also, alles, was nach diesem Krieg kommt, es wird ja irgendwas kommen, hat damit zu tun, dass Russland diese Verbindungslinie mit wie viel Kubikmetern pro Sekunde nicht mehr hat? Also, aktuell noch mehr, als es nach China überhaupt gibt.
Ja, na klar, so. Ja.
So, das ist weg.
Also aber also, im Sinne von dreifach, vierfach so viel mehr, ne?
Ja, ja.
Nicht irgendwie
ja, ja.
Ein bisschen mehr, ja, ja.
Also, ist weg. Also, das ist ja, also im Hinblick auf Nachhaltigkeit wirklich katastrophal für Russland. Also das Einzige, wo ich mir denke, das macht Sinn, ist, dass damit im Endeffekt der Gaspreis manipuliert werden sollte. So nach dem Motto, aha, wir sehen, es kommt eine Entspannung zustande. Das ist nicht gut für unseren Plan, Europa in seiner Einigkeit zu destabilisieren. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Dann ist der Preis hochgegangen, aber es hat sich nicht groß weiter eine Dynamik entwickelt. Es ist keine Panik entstanden, weil warum auch? Wird sowieso nicht mehr benutzt gerade.
Also wie gesagt, ich weiß nicht, also wenn das wirklich aus russischer Sicht betrachtet werden sollte, wenn das jemand in Russland gemacht haben sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Putin einfach so tickt, der weiß selber nicht, was dabei rauskommt. Der macht das einfach mal und guckt, was da passiert. Einfach so eine Handgranate in den Raum reinschmeißen, zumachen und dann mal gucken, was da passiert. Also was interessant ist natürlich, dass es sich gegen Deutschland richtet. Ne? Also das ist das Einzige, was Sinn ergibt, dass da eine deutsche Isolation stattfindet, weil die Deutschen eine singuläre Interessen an diesem Ding haben. Polen will das nicht haben, ja, UK will das nicht haben, Punkt, Kanada will das nicht haben, USA will das nicht haben, das will keiner haben, außer Deutschland. Ergibt irgendeinen Sinn, aber ergibt zumindest für ein halbes Dutzend andere Player auch Sinn. Ne? Und das ist, keine Ahnung, ey, vielleicht sind da auch Russen mit Amis zusammen hingegangen. Und jeder wollte nur zwei machen und ups, ach, er hatte ja, die gleiche Idee. Servus,
ja, was machst genau, du hier? Genau, vier Löcher gleichzeitig.
So ungefähr. Also dafür sind eigentlich für mich diese vier Löcher symbolisch. Ne? Ein Loch von USA, und, ein Loch von Russland, Olaf, eins von
Polen. Und eins von Olaf. Ja, ne? Der also, verhindern will, dass die weiterhin mach hier Pipeline auf, Olaf.
Ja, verstehst du, was ich meine? Also das ist so, dafür ist es eher symbolisch, dass es vier Löcher sind, dass es da mehr Interessen gibt. Das war so das einzige Bild, was mir da so durch den Kopf ging.
Also geht es dir da auch so mit der Ratlosigkeit?
Absolut. Und es ist natürlich auch, wenn man sich so ein bisschen, wie soll man sagen, machtpolitisch medial auskennt, die Wahrheit wirst du in diesem Jahrzehnt eh nicht erfahren.
Also über das Thema auf keinen Fall. Also so, und ich halte das auch anders als viele, die jetzt sagen, das kannst du so nicht sagen. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass die USA damit was zu tun hat. Ja, weil es würde schon durchaus Sinn ergeben. Aber es spielt keine Rolle
für den jetzigen Diskurs. Ich halte das auch durchaus für möglich, dass da in bestimmten Geheimdienstkreisen Geheimdienst zusammenarbeiten, von denen du das nicht erwartest.
Ja. Ne?
Also absolut. Absolut. Dass da
die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es da keine.
Und
also da ist ja, man ist ja undogmatisch.
Undogmatisch, ne? Und es ist eine der größten Wahrheiten, dass bei geheimdienstlichen Kommandoaktionen oder so, bevor du da eigene Leute hinschickst, ist die goldene Regel erstmal zu gucken, na, gibt's nicht einen, der das sowieso machen will?
Ja.
Ne? Das ist so eins der entscheidenden Argumente gegen so einen kompletten CIA-Plot beim 11. September, dass es genug Leute gibt, die sowieso jetzt gemacht hätten.
Jetzt sind wir
an. Aber verstehst du, was ich meine? Ne? Genauso Pearl Harbor. Du musstest die,
das passt
du musstest die Japaner halt einfach machen lassen.
Ne? Es ist halt, genau. Man ist ja auch, wenn man Dinge wenn man Dinge nicht macht, ist man ja teilweise auch schon sehr hilfreich.
Absolut, absolut. Und ich denke, in dem Bereich könnte es sich auch abspielen. Ne? Also, das kann durchaus sein, dass Russland das war und westliche Geheimdienste darüber Erkenntnisse hatten, außer der BND natürlich wieder. Und
muss wieder jemand gerettet werden. Da saß der Chef vom BND gerade in einem Boot drüber und musste dann evakuiert werden.
Stimmt, wieder mal. Im Zentrum des Geschehens Unwissen. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ne? Also, und das wird man in diesen Jahrzehnten, die jetzt kommen, nicht erfahren. Ne? Vielleicht,
also vielleicht
mal fürs Protokoll. In 50 Jahren oder so. Aber.
Protokoll für alle, die jetzt zuhören. Wir haben nur gesagt, dass wir aufgrund der Erkenntnisse, die man aus geheimdienstlichen Operationen immer hat, nichts ausgeschlossen werden kann, wenn Interessen sich tatsächlich übereinstimmend ergeben sollten.
Genau. Ne?
Also wenn man gerade einen Vorwand für einen Kriegseintritt braucht und dann zufälligerweise ein völlig absurder Kriegseintrittsvorwand geliefert wird, der irgendwie nur einen Sinn ergibt für die Partei, die in den Krieg eintritt, beispielsweise, ne? Immer ganz interessant, sowas zu beobachten.
Ja, klar, wie gesagt, den Thronfolger musst du nicht selber erschießen, ne? Das macht
Wobei schon jemand. Ich habe eine sehr interessante Analyse gelesen zu dem Thema. Also ich bin jetzt so ein Fan von Foreign Affairs geworden. Ist jetzt so im Zuge dieser ganzen Thematik. Einfach fantastische Themen so zum Thema Weltpolitik und Diplomatie und so. Mhm. Und da ging es auch um dieses Thema Erster Weltkrieg. Was war am Ende der Grund für den Auslöser? Mhm. Das war sogar in diesem selben Artikel zu Pessimismus und was ich gerade zitiert hatte. Es ist völlig egal, was passiert. Alle haben darauf gewartet, dass das passiert, um diese Situation auf dem Schachbrett zu ihrem Favor zu nutzen, im Endeffekt, weil alle diesen pessimistischen Eindruck hatten. Deutschland wusste, das Fenster schließt sich für kontinentale Dominanz. man muss jetzt schnell agieren, um sozusagen jetzt Hegemonialstatus zu erreichen. Großbritannien hatte Angst vor dem Weltmachtstreben Deutschlands aufgrund der angestrebten Flottendominanz und so weiter und so fort, musste agieren. Russland hat sich von Deutschland provoziert gefühlt wegen dieser territorialen Vormachtstreben-Situation. Frankreich dasselbe. Ne? Dazu kamen die ganzen Kolonialsituationen. Also sie wollten alle, dass jetzt hier was ausgefochten wird.
Ja.
Und es hat nur diesen einen Funk gebraucht, und ob das jetzt ein erschossener Thronfolger war oder was auch immer, es war eigentlich egal.
Ja, interessante natürlich.
Analyse bezogen auf diesen Pessimismus-Aspekt. Also,
ja, das ist immer die Tragik der Menschheit, ne? Dass wenn alle am Krieg interessiert sind, wird es den Krieg geben. Das ist einfach so. Ne? Jetzt ist die Zeit und ja, in dem Fall sind die Ukrainer die Arschlöcher, die das bezahlen müssen. Jahrzehntelang war Deutschland dafür vorgesehen als Aufmarschgebiet. Das soll jetzt nicht abschätzig klingen, um Gottes Willen.
Nee, aber es ist krass, wenn man das kurz mal Revue passieren lässt, dass diese Verschiebung ja territorial stattgefunden hat. Also, dass man, also so wie du es gesagt hast, ist es ja wirklich, brennt sich das ja nochmal.
Das ist aus deutscher Sicht, das ist auch den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass das eine absolute Gnade der Geschichte ist, dass wir von diesem Konflikt jetzt 30 Jahre später reden und nicht vor 30 oder 40 Jahren. Na, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und uns unterhalten. Dann würden wir im Bunker sitzen, wenn wir überhaupt noch am Leben wären.
Da sitzen wir gar nicht mehr, ja.
Also das ist den Deutschen, ich weiß nicht, vielleicht spüren die das so ein bisschen, aber ob es bewusst ist, bin ich mir da nicht sicher. Ne? Und das.
Nee, aber ist das auch so ein Grund, warum es so wichtig ist, dass in der Ukraine jetzt von der Gemeinschaft der westlichen Staaten, wer auch immer die jetzt alle sein sollten, eine klare Botschaft gesendet wird, nicht nur wegen dieses Konflikts, sondern vielmehr, um China zu zeigen, dass es sich nicht lohnt, in diese Richtung fortzuschreiten. Hm. Ne? Also.
Was sagt China zu dieser nuklearen Komponente
des Konflikts? Ich glaube, das wäre ein absolutes No-Go.
Da wäre China raus sozusagen an Russlands Seite.
Die rüsten massiv auf, auch ihre Atomstreitkräfte tatsächlich. Aber ich denke, China ist nicht daran interessiert, dass das Weltgefüge völlig zerbricht und die Globalisierung vorbei ist. China ist noch nicht an dem Punkt.
Ja.
Die sind intern noch nicht entwickelt genug, dass der Binnenmarkt das weiterträgt.
Ja, ich verstehe schon. Ja.
Und deswegen sind die einfach noch abhängig, zumindest von Eurasien, sage ich jetzt mal, dass das irgendwie funktioniert. Und Europa ist ja ein deutlich wichtigerer Handelspartner als Russland.
Ja, natürlich, ja.
Also China kann an so einem Eskalationspunkt nicht sagen, Russland, wir sind jetzt auf deiner Seite, das geht nicht. Also das können sie sich nicht erlauben. Deswegen, die Frage ist halt, ob Putin das in dem Punkt dann noch bedenkt oder ob das dann noch eine Rolle spielt. Ne?
Dass er sich Fakt ist, zurückpfeifen lässt oder nicht. Oder?
Putin verliert Milliarden pro Monat aktuell, weil eben keine Kapazitäten nach China da sind, um sein Gas loszuwerden.
Ja, die lassen sich ja ohne westliche Technik, wie ich das gelesen habe, auch nicht so ohne weiteres ausbauen. Ne? Also das ist, an dem Punkt ist ja China auch noch nicht.
Ja, genau wie mit der Chipindustrie. Ne? Mhm. Also klar kannst du Zeug aus China kaufen, aber dann bist du halt so schätzungsweise 8 bis 10 Jahre hinterm Stand.
All eyes on Taiwan.
Ich glaub's nicht. Ich wüsste nicht, warum Xi das machen müsste. Ich habe ja zwei ausführliche Videos zur chinesischen Außenpolitik gemacht, was keinen interessiert hat. Da hatte ich noch so die Hoffnung, vielleicht kriege ich die Leute begeistert für Geopolitik. Ich glaube ja eher, dass es so passieren wird, dass man sich jetzt irgendwie ein Jahrzehnt Zeit lässt, bis die Chipindustrie in Europa und in den Staaten entsprechend nachgezogen hat, die ganzen TSMC, die Werke outgesourced hat. Dann wird das gesnackt, alle so, kann nicht wahr sein. Verdammt, wir haben das
dann ist Taiwan scheißegal.
Wir haben das südchinesische Meer verloren. Oh, das ist aber erste Inselkette ist gefallen. Ja, gut. Und man zieht sich zur zweiten zurück und alles bleibt so, wie es ist. Und China hat ihren Hegemonialstatus in Asien. Aber am Ende sind die Kosten für alle zu hoch, als dass man den direkten Konflikt mit China irgendwie angeht. Und man wartet einfach ab, dass die Demografie zuschlägt.
Ja, natürlich, klar. Also das vergisst man dann immer ein bisschen in der Analyse, ne, wenn man darüber nachdenkt, weil es halt völlig unspektakulär ist. Aber das ist eben nun mal genau das, wozu ein erster Verteidigungsring da ist. Ne? Dass man den auch anheimgeben kann, wenn es das nicht bringt, das zu verteidigen.
Wobei man sagen muss, es ist ja nun etwas passiert, das es noch nie gab. Biden hat ja gesagt, er wird militärisch zu Hilfe kommen. Also die USA wird militärisch einschreiten. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass eine Eskalationsspirale sich weitergedreht hat, dass man das so ausdrücken musste. Vorher war das immer so, ja, wenn denn Partner in dieser Situation in Bedrängnis geraten, beispielsweise die territorialen oder die Flugverbotszonen von Japan verletzt werden sollten. Japan hatte ja auch vorgelagerte Inseln. Dann würde man einschreiten, man hat quasi so ein Bündnis mit Japan, dass man sich zu Hilfe eilt, wenn man denn ruft. Also Japan kann quasi die USA in den Krieg ziehen, wenn sie sich denn bedroht fühlen. Und dasselbe haben sie mit Australien beispielsweise, also man hat da relativ starke Partner vor Ort. Aber jetzt hat man ja ganz klar gesagt, wenn in Taiwan was passiert, ist man bereit, da auch zuzuschlagen. Und ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass China dieses Risiko eingeht.
Ja.
Es macht keinen Sinn. Also
kommt dann auch wieder drauf an, ob das ein sehr regional begrenzter Konflikt ist, ne, oder ob da natürlich beide Länder voll involviert sein sollen. Das ist natürlich dann auch immer so eine Art Gentleman Agreement, ne? Lass mal hier das Spielfeld, komm, lass da mal ein bisschen was machen, aber.
Ja, du schiebst da an, ich schieb da an und dann
sind
wir quitt, so nach dem Motto.
Wir gehen nicht auf die anderen Spielfelder, sozusagen, ne? Mach da mal kein Schmutz drumrum, so ungefähr.
Richtig.
So ähnlich wie das jetzt natürlich mit der Ukraine auch gerade läuft. Ne? Das ist ja rein strategisch aus westlicher Sicht, ist das natürlich jetzt gerade so der Vorhof, in dem Putin aufgehalten werden muss. Ne?
Es ist ein Stellvertreterkrieg, nur dass Putin jetzt der Stellvertreter geworden ist irgendwie.
Ja, kann man eigentlich sagen.
Auch sehr degradierend für Russland, dass es mittlerweile so ist.
Tja, naja, klar, aber ich glaube, das ist nichts, woran Putin da Gedanken verschwendet. Also in der Sphäre schwebt er da irgendwie nicht. Wo arbeitest du jetzt gerade ganz konkret dran?
Ich habe gerade ein Video zur Geschichte der Grünen fertiggestellt.
Oh.
Nee, war ganz interessant. Ich hatte eine Kooperationsanfrage von Sky bekommen. Die haben jetzt nämlich eine Serie über Petra Kelly veröffentlicht.
Okay. Interessante Figur.
Absolut, absolut. Ja, vor allem, dass sie halt keine so bekannte Rolle mehr spielt irgendwie jetzt. Mhm. Und da haben sie gefragt, naja, was könnte man da machen? Und da habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir, es könnte einfach auch wahnsinnig interessant sein, auch ausgehend von dieser Person, sich mal die Entwicklung dieser Partei anzuschauen und welchen Weg man da gegangen ist und wie wenig noch übrig ist von dem, was man eigentlich war ursprünglich.
Ja.
So, das ist so ein bisschen der Aspekt und da habe ich
jetzt... Es war mal Petra Kelly und jetzt haben wir Cem Özdemir, sozusagen. Das sind für mich immer so die beiden Enden.
Naja, ich meine, Joschka Fischer ist ja eigentlich schon das Ende.
Ja gut, aber der hat ja die Entwicklung in sich vollzogen. Ne? Das sind jetzt nicht zwei verschiedene Personen irgendwie, also... Ich glaube, er hat es auch nachvollziehbar vollzogen, also jetzt in Schritten, die man nachvollziehen kann, aber wenn man Anfangs- und Endpunkt miteinander vergleicht, ist es natürlich, wie soll man sagen, grotesk fast. Ne?
Ist schon auf jeden Fall eine ziemliche Wendung, die sich da in 80ern und 90ern da abgespielt hat. Aber das nächste Thema wird vermutlich Brecht sein.
Brecht.
Ja.
ist das wirklich wert, dem so viel Aufmerksamkeit zu schenken?
Ah, ich weiß es nicht, Mike. Aber ich muss. Es ist so.
Ich weiß, du bist da total im Zwiespalt. Du weißt, dass es einen warmen Klickregen bringen wird. Aber andererseits befeuerst du eigentlich nur noch diesen Komplettidioten damit, ne?
Nee, also es ist nicht der warme Klickregen tatsächlich. Wenn ich mich an etwas verbissen habe, dann schraube ich mich da so tief rein, wie ich es nicht könnte, wenn es ein Thema wäre, das ich,
ich
objektiv betrachtet machen sollte. Und ich weiß, dass es nicht relevant ist und dass man dem Mann keine Aufmerksamkeit für diesen Schwachsinn geben sollte, den er von sich gibt. Aber es ist mir ein so großes Bedürfnis, das noch mal ganz deutlich aufzuschlüsseln, warum man diesem Mann keine Aufmerksamkeit geben sollte. Und ich weiß, dass es nichts bewirken wird. Es ist so eine Art Bewältigungsstrategie vielleicht.
Ja, also ich denke auch, das ist ein Video, was Leute gucken werden, die sowieso deiner Meinung sind. Weil ich glaube, in Sachen Precht ist es mehr mittlerweile geteilt. Ne? Also da gibt es niemanden mehr, dem man die Augen öffnen muss. Ja, also die sehen den entweder als Blender oder als großen Philosophen, der da endlich mal die Wahrheit spricht.
Ja, vielleicht musste er diese Entwicklung auch vollziehen hin zu diesem, zu dieser Position, die er jetzt hat, auch in Bezug auf die Ukraine, weil die Menschen, die noch auf seiner Seite sind, eben Leute sind, die diese Form von Gedanken haben, die diesem Populismus eben anheimgefallen sind über Jahre. Und um da weiterhin seinen Stich machen zu müssen, muss er sich seinem Publikum anpassen. Ist genauso wie wenn ich jetzt smart wäre und es mir nur um Geld ginge, würde ich beispielsweise nur noch irgendwelche Influencer zerfetzen. Weil ich damit einfach das Dreifache an Reichweite mache und damit natürlich das Dreifache an Geld und das Dreifache an Bedeutung und Wachstum und so weiter und so fort. Da würde ich ja weiterhin explodieren.
Alexander Pocher.
Ja, genau.
Der hat das Geschäftsmodell ja schon relativ zeitig kapiert. Ne? Anderen Lebensinhalt hat er ja gar nicht mehr, als sich da parasitär...
Exaktament. Und da endest du dann halt irgendwann als sowas wie Pocher.
Ja, genau, ich verstehe schon. Ich glaube, jemand wie Precht, ich hab neulich einen ganz interessanten Artikel gelesen oder ein Interview mit Judith Holofernes, also die Frau, die immer einen Zusatz im Namen hat, die von Wir sind Helden, die Sängerin, das ist ihr Künstlername, finde ich schon genial, Judith und Holofernes, also die Judith, die Holofernes damals enthauptet hat, weiß nicht, ja, kennst du ja sicherlich die mythologische
Geschichte. Das Bild habe ich bestimmt in wie vielen Formen?
Finde ich einen genialen Namen, Judith Holofernes, egal. Und auf jeden Fall hat die...
ich wäre jetzt aber nicht drauf gekommen, dass das da drauf...
mir ging es jahrelang genauso, hat nur irgendwann mal Klick gemacht und das ist ja eigentlich eine geile Idee, ne? Ich habe gedacht, die heißt wirklich Judith Holofernes, ne? Also, aber egal. Und die hat da mal auch so richtig Tacheles geredet. Ich glaube auch jetzt im Rahmen, die hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das war so ein Aufmerksamkeitsinterview. Ja. Aber da konnte man, glaube ich, so diese Sichtweise, wie Precht sich das jetzt auch gedacht hat, nachvollziehen. Die hat halt genauso diesen Punkt und diesen Denkprozess geschildert, wie sie dazu gekommen ist, zu der Erkenntnis, dass sie aufhören muss, so vielen Leuten wie möglich zu gefallen. Und jedem zu gefallen, sondern dass es völlig ausreicht, für deine Gefolgschaft zu arbeiten. Das reicht kommerziell, ideologisch und selbst auch für die eigene Seele, reicht es da aus, deine Truppenteile zu bedienen, sozusagen. Ne? Und was anderes fährt der Precht jetzt nicht mehr. Ne? Der hat sich davon verabschiedet, dass er da aus irgendeiner Talksendung rausgeht und jeder findet ihn gut, wie er es früher machen wollte, ne? So als Schwiegermutter-Schwarm.
Aber ohne diese erste Phase wäre er nicht an dem Punkt, wo er die andere Phase bedienen kann.
Nein, natürlich nicht. Aber, aber das macht es mir sehr, sehr nachvollziehbar. Ja. Ja, ja. Ne? Sondern der generiert jetzt genug Aufmerksamkeit und Geld dadurch, dass er die Leute bedient und die ihn sowieso scheiße finden, die bestenfalls konsumieren die das auch, was er abliefert. Ne?
Fantastischer Punkt, Mike. Danke dir. Also ich denke, mit dem kann ich auch noch arbeiten. Das war ein guter Anstoß. Nein, wirklich.
Aber
war schön auf den Punkt gebracht, so ein diffuses Gefühl, das man hat, weil man eben auch so einen gewissen Shift wahrnimmt irgendwie.
Genau, und der hat sich eben jetzt dafür entschieden, so. Ne, und verkauft das dann eben als so nach dem Motto, hier stehe ich und kann nicht anders. Ne?
Ja.
So der moderne Luther.
Oh Gott, bring ihn nicht auf, hoffentlich hört er das nicht, bring ihn nicht auf Gedanken. Ich glaube, in seinem Selbstverständnis ist er da schon.
Ja, hoffentlich trifft ihn der Blitz beim Scheißen und nicht wie bei Luther so knapp daneben irgendwie. Ne? Aber verstehst, was ich meine? Also das ist seine Denke und da gibt er und sein Verlag jetzt halt Vollgas in der Sparte. Ne? Und das ist dann halt auch der Punkt, wo wo jede negative Publicity auch positive Publicity ist, wenn du an dem Punkt bist.
Ja, und das, ne? Ist ja, das ist ja der Wirkkomplex von diesem aktuellen YouTube Deutschland. Ja, dass die Menschen sich eigentlich nur noch gossipmäßig gegenseitig angreifen im Hinblick auf Nichtigkeiten und irgendwie der ganze Internet-Mob von einem zum anderen springt und da unfassbar viel Geld generiert wird mit nichts. Hm. Und man steht denkt sich so, hey, ich habe ein Video über chinesische Außenpolitik, es wäre vielleicht wichtig. Hm. Nein, wollt ihr wieder nur, wer hat was über wen gesagt? Okay, ja, macht, wir sind eh verloren. Macht einfach.
Soll ich für diesen Podcast die perfekte Klammer ziehen jetzt? Bitte. Genau deshalb fand ich es völlig absurd, in einem Land, das so geteilt ist, die deutsche Wiedervereinigung zu feiern.
Ja. Amen.
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 Amen. Ja, dann mach's gut. Viel Spaß.
Gehabt euch wohl.
Gehabt euch wohl.
Es war schön, nach so langer Zeit mal wieder so viel zu reden.
Ja.
Und vielleicht schaffen wir es ja zum nächsten Mal in die E-Mails zu gucken. Ich wollte es jetzt eigentlich einstellen. Ich habe aber unser Passwort vergessen.
Ich glaube, ich habe es gespeichert auf dem Rechner. Müssen wir mal gucken. Nee, hat mir auch großen Spaß gemacht. Und das ist ja nicht in jeder Lebenslage so, dass es nach so langer Zeit so lange dauert. Wie dieser Podcast. Hat mich gefreut.
Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.
Tschüss.
Hm.